Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt, und ich hab nichts gesagt.
Da sind wir wieder.
Way!
Hey!
Gerndian! Mit heute. B.
Und S.
Und Neobiene.
Oh nee, du hast unseren Gast vergessen.
Ja, und verkackt.
Karl, der heißt Karl.
Karl.
Karl, ja.
Karl. Karl die Kartoffel.
Genau. Karl der Koch. Also, heute, liebe Bernds und mit Bernadetten, als ob... Wir haben heute ein Thema und uns vorbereitet. Was? Also eine Premiere bei Bernian. Worum es geht, steht oben. Wer es nicht gelesen hat, selber schuld, nochmal lesen. Ukraine.
Was ist mit den Zuhörern?
Bitte?
Was ist mit den Zuhörern, die uns morgen früh im Auto hören?
Sollen wir die auch begrüßen?
Ja, und du sollst ihnen sagen, was das Thema ist. Das
wollte ich doch gerade machen.
Ach
also,
so.
Es geht um Ukraine, Russland, Krieg. Bomben und
Euro Truck Simulator.
Ja, um die Lage dahinter und die Entwicklung seit November 2013. Und wir versuchen heute Abend ein wenig die unterschiedlichen Blickwinkel der sehr undurchsichtigen Geschehnisse in den Fokus zu nehmen und von allen Seiten zu beleuchten, was dieser Konflikt, den man mittlerweile als Krieg bezeichnen muss, für Europa bedeutet und auch für den Rest der Welt. Und ja, das haben wir uns vorgenommen. Wir haben auch eine kleine Gliederung erstellt. Ich werde kurz mich vorstellen. Dann werden wir kurz eine Timeline, also umreißen, was ist überhaupt an großen Geschehnissen gewesen. Wir werden die Interessenskonflikte, die sich dort zusammengetragen haben, kurz beleuchten aus Sicht der Ukraine selber, aus Sicht Russlands, der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Anschluss daran werden wir auf die sozioökonomische Situation in der Ukraine eingehen, eben auch mit dem Konflikt, der im Moment in der Ostukraine zunehmend militarisiert wird. Und im Anschluss daran die geopolitische Gesamtsituation in Augenschein nehmen, die Machtpolitik dahinter und vor allen Dingen auch die NGOs und NPOs, die hier ganz im Schatten des Geschehens...
Ganz kurz zwischendurch, was genau sind NGOs und NPOs?
Sind Nichtregierungsorganisationen, also Non-Government-Organisationen und NPOs sind Non-Profit-Organisationen. Das sind Vereine, das sind Thinktanks, also Denkfabriken, das sind unterschiedliche Gruppen, die sich verschiedenen Themen widmen, die erstmal nicht durch direkte Regierungsinstitutionen durchgeführt werden oder in Anspruch genommen werden. Im Anschluss daran, weil das hat in Deutschland doch für sehr, sehr viel Aufsehen gesorgt, gerade auch mit dem Schlagwort, das Pegida aufgenommen hat, Lügenpresse, werden wir uns einer kleinen Medienrezeption widmen und das Mediengewitter darstellen, weil es auch sehr, sehr viele Rügen vom Presserat gegeben hat. In so kurzer Zeit hat es selten so viele Rügen gegeben, um im Anschluss daran einen Ausblick zu bieten und Fragen an die Berns und Bernadetten zu stellen, was sie denn diskutieren wollen, was sie interessiert und ob sie uns widersprechen möchten oder zustimmen, um dem auch Meinungsvielfalt dann zu bieten.
Was ist eigentlich deine Qualifikation, um darüber zu reden?
Ich sehe schon, du bist ein Klugscheißer, du bist ein Politik-Ersti.
Und du versuchst, unsere Sendung zu klauen.
Nein.
Großartig. Also, wer bist du, Karl?
Ich bin Soziologe, Wirtschaftswissenschaftler und Medienwissenschaftler und habe für eine Beratung verschiedene Osteuropa-Projekte für Polen und Russland gemacht, wo es auch darum ging, die Marktsituation und die sozioökonomische Situation zu beurteilen und Wachstumspotenziale für deutsche Unternehmen auszuloten, und habe in dem Rahmen mit verschiedenen deutschen und russischen Experten Interviews geführt und habe eben auch in meinem Studium der Soziologie und Kulturwissenschaften mich mit den methodischen Grundlagen beschäftigt und habe über das ganze letzte Jahr über die Situation sehr, sehr intensiv verfolgt und auch verschiedene Bücher zu dem Thema gelesen und auch kleine eigene Texte dazu verfasst.
Ja. Jetzt hat er Bach, ne?
Jetzt muss ich natürlich nochmal nachfragen, hast du dein Studium erfolgreich abgeschlossen oder?
Ja, ich bin Diplomierter.
Also nicht mal Bachelor-Master-Krebs, sondern...
Ich habe keinen Doktor gemacht, ich wollte nicht an der Uni bleiben, weil man dort zu sehr von Geld von außen abhängig ist und keine wirkliche freie Forschung mehr betreiben kann und das auch alles sehr, sehr elfenbeinturmmäßig abläuft, und somit habe ich gesagt, ich habe jetzt alles an Rüstzeug und Handwerkszeug und begebe mich jetzt mal auf das Feld da draußen.
Okay, das nehmen wir mal als Qualifikation an.
Und was für Bernd auch noch so interessant ist, er ist ein großer Aluhut.
Das ist ja das Thema der Sendung, Aluhüte.
Also es ist natürlich so, dass im Rahmen dieser ganzen Propagandaschlachten das Wort Verschwörungstheoretiker gerne und oft gebraucht und missbraucht worden ist. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt, meinen eigenen Verstand zu benutzen und intensiv zu reflektieren und nachzudenken und zu recherchieren. Und bin durchaus in der Lage, auch die Aluhut-Theorien nachzuvollziehen, aber muss mich ja auch nicht jeder anschließen.
Okay.
Gut. Okay, dann würde ich doch mal sagen, fangen wir doch gleich mal an mit der Ukraine. Wie ist die Lage dort im Moment?
Die Lage in der Ukraine ist sehr, sehr undurchsichtig und sehr, sehr kompliziert, weil wir mit der neuen Regierung in Kiew wieder Oligarchen an der Macht haben und im Osten der Ukraine einen Partisanenkrieg oder Separatistenkrieg oder Stellvertreterkrieg mitbekommen müssen, der von beiden Seiten, sprich von der ukrainischen Regierung und Russland befeuert wird, und insofern wir hier durchaus sagen dürfen, dass wir uns am Scheideweg befinden zwischen Krieg und Frieden in Europa selber.
Da möchte ich gleich mal einwerfen, woher kommst du zu der Annahme, dass es ein Vertreterkrieg ist? Also Russland, liest man ja immer in den Medien, das wird ja immer gesagt hier, ne, dass das den Waffen gegeben wird und teilweise, dass sie direkt teilnehmen an den Kampfhandlungen. Wo tritt der Westen auf?
Der Westen tritt vor allen Dingen in Dingen auf wie Militärberatern, mit Söldnern der Firma Academy, mit Panzerlieferungen und auch unbedingt hohen CIA-Vertretern und Regierungsvertretern sowie dem Internationalen Währungsfonds, der dort unmittelbar finanziert mit bisher bekannt 13 Milliarden und weiteren Milliarden, die in der Pipeline sind. Sowie den europäischen Vertretern in Form von Steinmeier und Merkel. Merkel war jetzt nicht selber in der Ukraine, aber es bestehen durchaus Gesprächsfäden zwischen der ukrainischen Regierung und der deutschen Regierungsspitze.
Mhm. Da möchte ich auch nochmal gleich fragen, du hast jetzt vom Westen gesprochen. Was genau ist der Westen? Aus welchen Ländern besteht das?
Der Westen an sich wird, und damit gehe ich den Major Consensus Narrative weiter, aus den europäischen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Kanada, den Vereinigten Staaten von Amerika, ja, soweit, und weitestgehend den NATO-Mitgliedern, wobei man da nicht von dem Westen sprechen kann, weil wir ja wesentlich mehr NATO-Mitglieder haben als überhaupt, also es sind viele Länder dabei, die nicht dem Westen zugehören, ja, Saudi-Arabien zum Beispiel.
Ja, wie ist denn Deutschland damit aufzuführen?
Tja, Deutschland, die Situation Deutschlands ist hier relativ schwierig. Man ist als NATO-Mitglied und als enger Verbündeter der Amerikaner natürlich mitgefangen und mitgehangen. Man würde das Ganze gerne unblutig und friedlich weiterführen, ist aber jetzt hier durch das Interesse Washingtons und auch durch das Interesse Moskaus in diesem Konflikt gefangen und den Deutschen wurde die durch die Herkunft und Sprachkenntnisse und engen Verbindungen Angela Merkels die Vermittlerrolle aufs Auge gedrückt, weil es nahezu unmöglich ist, dass Washington mit Moskau direkt verhandelt. Also Kerry kann nicht Verhandlungserfolge erzielen mit Wladimir Putin. Das ist auch nicht mit seinem Außenminister. Insofern ist es nahezu unmöglich, ohne die Deutschen hier zu einer diplomatischen Lösung zu kommen. Und ich denke, da sind sich die Deutschen auch durchaus bewusst und auch die europäischen Parlamentsvertreter stehen hier in der zweiten Reihe. Also wir sprechen hier schon von einer wichtigen deutschen Position und es ist ja auch im Rahmen der letzten Münchner Sicherheitskonferenz schon sehr, sehr deutlich geworden anhand des Strategiepapiers und der Reden unserer Verteidigungsminister Frau von der Leyen und auch des Regierungspräsidenten, dass Deutschland im Zuge der veränderten Verhältnisse mehr Verantwortung übernehmen soll und somit auch militärische Verantwortung gemeint war.
Damit ich das jetzt richtig verstehe, also Deutschland hat keine aktiven Interessen an der Ukraine aus wirtschaftlicher Sicht, sondern will eigentlich so wenig wie möglich damit zu tun haben? Oder wie ist das?
Teils. Also das eindeutig zu sagen, Deutschland hat ein direktes, unmittelbares wirtschaftliches Interesse an der Ukraine, das halte ich für eine sehr gewagte Aussage, weil die Ukraine ist de facto pleite. Der Osten ist der Wirtschaftszweig der Ukraine, der das ganze Land über die Jahre am Leben gehalten hat. Mehr schlecht als recht. Dort sind die Industrieanlagen, dort ist ein Großteil der Kohleproduktion zu finden und ein Großteil der in der Ukraine verhafteten russischen Militärproduktion. Der Westen hingegen ist relativ verarmt. Herrscht eine große Arbeitslosigkeit, es sind sehr, sehr niedrige Löhne. Öffentliche Ausgaben mussten zum Beispiel Gaspreise subventionieren, Essenspreise wurden gelevelt. Und vorrangig ist die Ukraine interessant aufgrund ihrer geostrategischen Situation als Grenzland zu der Russischen Föderation, aber auch aufgrund der großen Fracking-Gas-Vorkommen, die in dem Osten und auch im Westen der Ukraine zu finden sind, als auch in dem Meeresgebiet um die Krim selber.
Haben wir da vielleicht eine Karte dazu?
Ich habe dazu auch Ja, also das, es gab mal eine sehr, sehr gute, einen sehr, sehr guten Beitrag. Ich glaube, dazu habe ich leider kein Bild direkt zu den Fracking Gas vorkommen. Aber es gab von Monitor, eine Sendung genau über dieses Thema, und da ist halt auch mal gezeigt worden, dass Exxon und Chevron in der Ukraine schon Verträge für Fracking-Gas-Bergung abgeschlossen haben. Die sind mittlerweile wieder gecancelt worden aufgrund der Kriegssituation. Und somit sind auch die wirtschaftlichen Interessen dort heutzutage relativiert zu betrachten, also nicht mehr ganz so intensiv derzeit umsetzbar. Allerdings hat der IWF auch gesagt, dass wenn der Osten der Ukraine nicht so genannt befriedet werden kann und als ukrainische Einheit dann funktionieren kann, die Finanzierung der Ukraine um mindestens weitere 19 Milliarden Euro steigen wird. Das heißt, es ist im Moment ein Fass ohne Boden. Es ist für alle Beteiligten ein sehr, sehr teurer Konflikt. Und keiner weiß im Moment, wie diese Situation gelöst werden kann. Weder ökonomisch noch diplomatisch.
Also die Ukraine ist das Griechenland des Ostens.
Das darf man gerne so sagen. Ja, da habe ich gar kein Problem mit.
Oder quasi die DDR. Also pleite, aber trotzdem interessant für die Leute.
Die Ukraine ist vor allen Dingen geostrategisch interessant. Man muss sich im Rahmen der NATO-Osterweiterung, und Brzezinski hat es in seinem Buch, das mit viel Vorsicht zu lesen ist, bereits sehr, sehr deutlich gemacht. Er bezieht sich dort auf die Theorie Mackinders und bezeichnet sie ganz klassisch als Heartland, also als Herzland, das geostrategisch im Moment den Schlussstein bildet in der NATO-Osterweiterung. Und hier wird die EU vorgeschickt, um eine EU-Assoziierung und eine EU-Erweiterung voranzutreiben, um im nachfolgenden Zuge dann diese Staaten, also die Ex-Staaten, die sogenannten Satellitenstaaten des Warschauer Paktes, dann Stück für Stück in einem Integrationswettbewerb und Integrationskonkurrenz an sich zu binden und somit auf vermeintlich friedlichem Wege eine militärische Expansion zu betreiben, ohne dass man dies so benennen muss. Ja. Es ist sehr, sehr schwierig, denn Brzezinski ist der Auffassung, dass die Ukraine das wichtigste Land bei diesen ganzen Satellitenstaaten des Warschauer Paktes ist. Es ist das größte Land, das zweitgrößte Land Europas, wenn man Russland jetzt mal außen vor klammert, weil Russland ist das größte Land der Erde. Flächenmäßig. Es hat die größten Rohstoffreserven von allen Ländern weltweit. Also es liegen gigantische Erdgasvorkommen in Russland, ohne dass man sie mit Fracking bergen müsste. Sehr, sehr große Erdölvorkommen, sehr, sehr große Erzvorkommen. Und mit dem, was jetzt auch an den Polarkappen im Moment verhandelt wird und erstritten wird, das sind Vorkommen, die sind gigantisch. Die übersteigen die Vorkommen, die im Nahen und Mittleren Osten sind, bei weitem. Und darüber sind sich natürlich alle beteiligten Parteien im Klaren. Und die Ukraine selber birgt auch sehr, sehr, sehr große Fracking-Gas-Vorkommen, mit denen die Amerikaner hauptsächlich vorhatten, Europa zu beliefern und somit die Rohstoffabhängigkeit Europas von Russland signifikant zu senken. Denn dazu wäre die Ukraine durchaus in der Lage. Es sind sehr, sehr große Kohlevorkommen im Osten der Ukraine immer noch, obwohl sie schon stark ausgebeutet worden sind. Aber geostrategisch ist dieses Land gigantisch, als Kornkammer seit jeher bekannt. Schon seit dem Zweiten Weltkrieg ist bekannt, dass die Agrarvorkommen in der Ukraine ein sehr, sehr großes Potenzial bergen. Also ökonomisch ist die Ukraine interessant. Militärstrategisch ist sie natürlich als reiner Staat zu Russland ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um die Region, jetzt kann man beide Seiten nehmen, zu befrieden, zu destabilisieren, wie man es eben gerne haben möchte. Ja, soweit Fragen dazu.
Laden wir nochmal vier Bilder hoch, wo man vielleicht was besser erkennen kann, von wegen Erdgas, was wo liegt oder so. Herr Bernd kann gerne konstruktive Kritik empfaden.
Das sind auch Schätzungen. Also gerade bei den Erdgasbildern habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, weil Quellenlage da war so unsicher, dass ich gesagt habe, wie groß die Vorkommen da jetzt wirklich sind, das beruht auf Schätzungen, die ich nicht wirklich beurteilen kann, da ich kein Fracking-Gas-Spezialist bin und auch dazu nichts gefunden habe, wo ich sage, das ist, weil da würde man sich viel zu weit mit aus dem Fenster lehnen. Wie groß sie wirklich sind, kann im Moment keiner beurteilen. Das kann man nur beurteilen, wenn man es dann erschlossen hat. Und die Fracking-Gas-Technologie ist sehr, sehr umstritten aufgrund der hohen Wassermengen, die benötigt werden, um es zu bergen, aufgrund der Bohrlochunsicherheit. Es gibt eine eigene spezialisierte amerikanische Firma, die nichts anderes macht, als diese Bohrlöcher von den Fracking-Gas-Stellen und auch von den Erdöl-Fracking-Stellen wieder zu versiegeln, weil die nach 5 bis 20 Jahren nahezu vollkommen undicht werden. Und daraus ist ein eigenes Geschäftsmodell geworden, diese dann letzten Endes wieder gangbar und verschließbar zu machen. Und,
ich muss mal eine blöde Frage stellen.
Es gibt keine.
Okay. Wenn die Fracking beziehungsweise wenn die Ressourcenvorkommnisse nicht einschätzbar sind, heißt das nicht im Umkehrschluss, das Ganze könnte auch ein ziemlich schlechtes Lottospiel sein, in dem es nichts zu gewinnen gibt?
Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Es ist ein sehr, sehr schlecht kalkuliertes Lottospiel. Es ist ein Milliardengrab, was man sich dort geschaffen hat. In Anbetracht der Kriegssituation im Osten der Ukraine ist es vollkommen illusorisch, dass in den nächsten Monaten oder sogar vielleicht Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, dort Erdgas gewonnen werden kann.
Ja gut, aber ich meine, dass man Rohstoffe plündert auf Kosten der Natur und auf Kosten der Zukunft, das ist ja nichts Neues. Ich meine, das Spiel spielen wir ja seit 300, 400 Jahren überall
auf der Welt. Das ist falsch. Der Erdölboom und die damit einhergehende petrochemische Revolution, so der wissenschaftliche Fachbegriff, die ist erst 150 Jahre alt. Und wenn man sich dieses wunderbare Buch von Dr. Daniele Ganser, Rohstoffkriege, anguckt, dann hat man einen wunderbaren Leitfaden über diese Entwicklung in den letzten 150 Jahren. Kann ich nur sehr, sehr herzlich empfehlen. Ein guter Wissenschaftler, der leider seinen Ruf und seine Reputation angegriffen sieht im Zuge seiner kritischen Auseinandersetzung mit den Geschehnissen am 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also den Anschlägen auf das World Trade Center, des Pentagons auch, wenn man so will, dem Anschlag auf unsere demokratische Grundordnung mit verschiedenen Gesetzesänderungen und der zunehmenden Militarisierung von Polizeieinheiten und auch Geheimdiensten, der globalen Überwachungsmaschinerie, die wir ja offiziell bestätigt bekommen haben durch Edward Snowden. Und man muss diese Geschehnisse leider auch im Zuge der Geschehnisse des 11. September betrachten. Ja.
Jetzt hätte ich mal eine ganz konkrete Frage.
Ja.
Zum Thema Krieg in Europa oder nicht. Wer könnte denn den Krieg auslösen? Warum sollte der Krieg ausgelöst werden? Und was können wir machen, um das zu verhindern? Beziehungsweise was muss gemacht werden, damit er ausbricht?
Tja, ich würde mal sagen, das, was wir, also wenn man die Ukraine zu Europa zählen möchte, geografisch gesehen ist Europa ein Wurmfortsatz der asiatischen Kontinentalplatte. Also ob man Europa überhaupt als eigenen Kontinent begreifen kann, ist streitbar. Die Ukraine nehme ich jetzt einfach mal als Teil dieses Wurmfortsatzes und ordne sie Europa zu. und sage, dass somit der Krieg in Europa schon existiert. Ich würde aber auch im Zuge der Finanzmarktkrise bzw. der Überproduktionskrise oder Wirtschaftskrise bzw. Eurokrise würde ich sagen, dass wir dort schon einen Wirtschaftskrieg mitbekommen haben, weil es gibt nach einem amerikanischen Wissenschaftler Nye zwei Unterscheidungen. Die erste ist Hard Power und Soft Power. Hard Power bezeichnet er als militärische, aber auch als wirtschaftliche und finanzielle. Und auf der anderen Seite die Soft Power als kulturelle Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Was dann dazu führt, das Ganze kann jetzt eskalieren. Ich glaube, darauf zählte deine Frage ab. Also genau. Was kann passieren, um die ganze Sache eskalieren zu lassen? Ich würde sagen, wenn jetzt die westliche Staatengemeinschaft sich dazu entscheidet, Waffen in die Ukraine zu liefern, wäre das ein weiterer Eskalationsgrad, der nicht zu einer Befriedung führen würde. Ob er zu einem direkten Aufheizen des Konflikts führen würde, muss man natürlich erstmal dahinstellen, weil wir haben es noch nicht erlebt, aber die Führung in Kiew hat eindeutig gesagt, dass sie diese Waffen haben wollen und dass sie auch die separatistischen Bestrebungen im Osten der Ukraine als terroristisch klassifizieren wollen. Und somit wird es dann Teil des Antiterrorkrieges und damit hätten wir die Eskalation. Wenn Putin entscheiden würde, mit seinen Militärs jetzt offiziell in die Ukraine einzumarschieren, hätten wir eine Eskalation. Wenn die NATO entscheiden würde, dass sie aufgrund des Artikels 5 meint, sie würde angegriffen werden, sprich Polen, sprich Estland, sprich Lettland, hätten wir eine weitere Eskalation militärischer Art.
Wahrscheinlich ist das?
Im Moment ist es relativ unwahrscheinlich, weil wir haben so viele Konflikte derzeit, die im Namen der NATO zu bewältigen sind. Den Krieg in Syrien, den Bürgerkrieg, den Kampf gegen IS oder ISIS, die Situation in der Ukraine. Wir haben aber auch die Konfliktlage mit Nordkorea derzeit, wo gerade ganz, ganz unklar ist, wie dieser Cyberkrieg denn wo Sony jetzt im Fokus steht, überhaupt zustande gekommen ist. Obama hat damals kurz nach seinem ersten Amtsantritt gesagt, er möchte alle Fronten stärken und er möchte neue eröffnen. Man muss also davon ausgehen, dass die Fronteröffnung hier ganz klar auch in der Ukraine vonstatten gegangen ist und auch weiter vonstatten gehen wird. Heute und gestern und vorgestern hat die Münchner Sicherheitskonferenz stattgefunden. Und McCain, der ehemalige Präsidentschaftskandidat, hat ganz klar die Situation dahingehend beurteilt, dass er der Meinung ist, man müsse hier aufgrund der russischen Aufrüstung des Ostens jetzt Waffen in die Ukraine schicken, wo sich gegen Frau von der Leyen und Frau Dr. Merkel dagegen ausgesprochen haben und derzeit versuchen, hier nicht unbedingt militärisch weiter aufzuheizen. Das ist aber ein Spiel mit dem Feuer. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass Putin die Verantwortung trägt für eine sehr stolze, sehr nationalistische, sehr patriotische und sehr traditionsbewusste Bevölkerung des flächenmäßig größten Staates der Welt. Und er ist sich dieser Verantwortung bewusst und er ist mit die größte Atommacht nach den Vereinigten Staaten. Und er wird hier garantiert nicht mit sich Schlitten fahren lassen und hat hier natürlich ein doppeltes Spiel. Nach vorne hin trägt er die Maske des Moderaten, des Gesprächigen, des dazu geführt hat, dass Angela Merkel irgendwann mal gesagt hat, man kann ihm nichts mehr glauben, man kann auf sein Wort nicht zählen. Und auf der anderen Seite, ich habe mit einer Ukrainerin gesprochen, deren gesamte Familie in der Ukraine lebt, also zwei Generationen davon, sie hier in Deutschland, und ich habe sie gefragt, wie war denn das? Wie siehst du das? Wie sehen das deine Verwandten in der Ukraine? Und sie hat mir gesagt, dass wir Europäer gerne die Krim und auch den Osten unter militärischen Aspekten betrachten. Aber die Menschen im Osten haben wirklich Angst vor der Rhetorik und auch vor den militärischen Aktionen der politischen Führung in Kiew, dort einem ethnischen Völkermord zu fallen, und somit haben sie sich dann auch an Russland gewandt, und nachdem dieser unter einem geschickten Manöver ohne Hoheitsabzeichen die Krim dann militärisch gesichert hat, was auch streitbar ist, hat er natürlich dann auch leider oder vielleicht auch aus russischer Sicht zum Glück, wobei ich nicht glaube, dass die Russen sich darüber freuen, dass sie jetzt einen richtigen Krieg zu finanzieren haben, die gesamte Ostukraine durchfüttern müssen und gleichzeitig die Krim subventionieren. Sie haben da wirklich leider die Verantwortung übernehmen müssen für die Menschen in der Ostukraine, die sich militärisch nicht wirklich zur Wehr setzen können gegen amerikanische Söldner und gegen Kiewer Truppen. Das wird allerdings... Ich werde hier gerade auf eine Frage aufmerksam gemacht, die ein Bernd gestellt hat. Okay, mal, ich lese die Frage laut vor. Okay, mal eine Frage an den Anrufer. Sind die Forderungen der Separatisten gerechtfertigt? Ich würde das jetzt aus dreierlei Sicht versuchen zu beleuchten. Einmal die Separatisten ob die Forderungen gerechtfertigt sind. Dazu müssen wir jetzt erstmal anführen, was sind die genauen Forderungen der Separatisten. Dazu würde ich zählen, dass sie natürlich sagen, wir wollen selbstbestimmt sein, was auf den Punkt der Föderalisierung der Ukraine hinausläuft. Wir wollen ähnlich wie der Status der Krim, eine Teilsouveränität erlangen. Und wir wollen nicht unbedingt von den Vorgaben in Kiew vollständig abhängig sein. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich noch Partikularinteressen, die im Rahmen dieser Forderung erwähnt werden können. Allerdings bin ich da jetzt kein Experte für die Forderungen der Separatisten. Ich denke aber, dass Interessen immer eine gewisse Berechtigung haben und man jetzt über diese Berechtigung streiten kann. Und insofern würde ich erstmal sagen, sie haben auf jeden Fall eine Berechtigung. Aber nicht alles davon muss dann auch international anerkannt werden und berechtigt sein. Das ist eine Frage der Diplomatie, der Geheimdiplomatie. Und hier sollte man auch mit der OSZE zusammenarbeiten, mit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und der internationalen Staatengemeinschaft sowie der G7, der ehemaligen G8. Wo ja letzten Endes Russland ausgeschlossen worden ist. Der NATO-Russland-Rat wurde geschlossen, die Gesprächskanäle wurden zugemacht, Russland wurde isoliert, ein Wirtschaftskrieg gegen Russland wurde entfacht, und je mehr ich mir die Situation angucke, desto schwieriger wird es hier auch die Interessenlage eindeutig zuzuordnen, wer jetzt wo welche Interessen formuliert und wer dahinter steht, ist im Moment so nicht wirklich differenzierbar. Das heißt, das Eskalationspotenzial von beiden Seiten ist gegeben. Putin wird keine Schwäche zeigen dürfen, auch keine Schwäche zeigen wollen. Es geht hier letzten Endes auch um die militärische Sicherheit Russlands. Und ich denke, dass wir Deutschen hier auch eine historische Verantwortung gegenüber den Russen haben. Wir haben die schlimmsten Kriegsverbrechen gegenüber Russland vollzogen. Wir haben diesem Land wirklich auch unsere Wiedervereinigung zu verdanken. Und die meisten Todesopfer im Zweiten Weltkrieg waren auf russischer Seite. Jetzt vom Holocaust abgesehen. Wobei ich das jetzt nicht irgendwie vergleichen möchte. Also ich möchte keine Menschenleben aufrechnen. Das würde hier in die falsche Richtung führen. Jeder Tote ist ein Toter zu viel. Ich bin in der Hinsicht wirklich dem Frieden verpflichtet und ich denke auch, dass wir als Deutsche diese historische Verantwortung gegenüber
Aber Bernd, historische Verantwortung, genauso gut kann man sagen, was die Rote Armee der deutschen Bevölkerung angetan hat. Die waren genauso schlimm wie wir. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass die Deutschen so viel grausamer gegenüber der sowjetischen Bevölkerung waren, als die uns gegenüber. Es war halt einfach eine harte Zeit. Beide, also alle Seiten, haben massiv, ich sag mal, auf Verletzungen an den Menschenrechten vollzogen. Es war halt einfach keine Zeit und auch kein Interesse daran, sich an irgendwie sowas wie menschlicher Würde zu halten.
Danke, Bi. Ja, das würde ich so stehen lassen. Sicherlich war die Wut der Roten Armee hier vollkommen nachvollziehbar und mindestens genauso grausam. Allerdings haben sie keinen industriellen Massenmord betrieben an einer ethnischen Minderheit.
Ne? Da hatten die Russen aber nicht viel mit zu tun und das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar. Du weißt schon, dass die Vernichtungslager erst nach dem Krieg entdeckt wurden.
Die Amerikaner hatten eine Aufklärung darüber und wussten über die Anlagen Bescheid.
Die Russen aber nicht.
1943.
Also zum späteren Zeitpunkt wussten sie es bestimmt. Also spätestens als sie nach Polen eingezogen sind, da gab es ja die ganzen KZs und Vernichtungslager. Da werden sie natürlich darüber Bescheid gewusst haben. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was sagst du, hältst du von den ganzen Gulags? Also ich meine, haben die Sowjets auch gemacht? Ich meine, die haben auch haufenweise Leute hingerichtet. Ich meine, zu der Zeitpunkt war Stalin an der Macht. Der wäre nun wirklich nicht für seine Güte bekannt.
Doch, Stalin
ist vollkommen. Es ist vollkommen richtig. Natürlich haben die Russen hier genauso Kriegsverbrechen begangen. Wie gesagt, wir sollten uns an dem Punkt nicht festhalten, weil das würde einfach in die Rezeption führen. Was war im Zweiten Weltkrieg? Wir sollten uns darauf konzentrieren, was derzeit in der Ukraine los ist und was auch mit der NATO-Osterweiterung los ist. Ich möchte dazu gerne einen alten Staatsmann aus Deutschland zitieren, Helmut Schmidt, der im Rahmen der Krise gesagt hat, die Idee, die Ukraine und Georgien in die NATO aufzunehmen, stammt aus den USA. Nach den Reden einiger amerikanischer Zeitungen sind dafür menschenrechtliche Gesichtspunkte ausschlaggebend. Aber es sind imperiale Motive, die dahinter stehen. Wir Deutschen haben angesichts unserer Geschichte im 20. Jahrhundert gute Gründe, mit eigener Beteiligung an militärischen Interventionen zurückhaltend zu sein. Bisweilen hört man, wir müssten uns aus Solidarität im NATO-Bündnis an militärischen Interventionen beteiligen. Das Argument passt besser in die Nibelungensage als in die heutige Wirklichkeit. Denn das Nordatlantische Bündnis war und ist ein Verteidigungsbündnis, nicht etwa ein Bündnis zur Umgestaltung der Welt. Und ich denke, das kann man abschließend so stehen lassen. Was wichtig ist, ist, dass jetzt würde ich gerne zur Timeline kommen. Wir
vielleicht ein Lied spielen, damit
ja, die Luft holen kann. Machen wir, dann machen wir kurz eine Pause mit einem.
Hast du einen Liedwunsch von denen, die du mir geschickt hast?
Warte mal, welches willst du spielen?
Dann kriegst du es einfach an. Ich werde es hier hoffentlich rausfinden.
Ich würde gerne den Walter Ulbricht Mauersong hören.
Ah, okay, können wir machen. Okay, dann geht's jetzt weiter mit dem Mauersong von Walter Ulbricht. Bis gleich, Bernd.
Bis gleich.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich verstehe Ihre Frage so.
dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird.
Da sind wir wieder.
Ja, wieder auf Sendung, live, mit unserem Anrufer, dem Experten zur Ukraine-Situation.
Ach ja, er ist nicht Anrufer, er ist Studiogast bei uns im
Alster-Studio in
Hamburg. Muss man wissen.
Jetzt wollen sie alle bei dir vorbeikommen im Studio.
Ich nenne dich nicht gerne Experte, das hat immer so den Eindruck,
dass ich jetzt wovon du sprichst.
Würde. Ich habe mich sehr, sehr lange damit beschäftigt, ich finde es ein wichtiges Thema. Und ich sehe auch hier die Comments durch und der eine oder andere sagt, ich soll mir den Speichel von den Zähnen entfernen. Das habe ich jetzt in der Pause getan. Klar, Qualitätsumfrage, Medienrezeption und so weiter, kommen wir nachher noch zu. Aber ich würde ganz gerne kurz die Timeline aufgreifen.
Sehr gerne.
Wir hatten im November aufgrund des gescheiterten EU-Assoziierungsabkommen, das auf Eis gelegt worden ist, Proteste in Kiew und dieses Assoziierungsabkommen ist auf Eis gelegt worden, weil gleichzeitig mit den Russen verhandelt worden ist. Hier ist so ein Pokerspiel betrieben worden, wer bietet mir mehr? Und die Russen haben halt sofort gezahlt, Milliardensummen im Gegensatz zu den Millionenbeträgen, die die EU geboten hat. Und wollte auch nicht so etwas wie Demokratisierung und dann hat sich das Ganze eskaliert, die ganze Zeit über, immer ein bisschen mehr. Daraus ist der sogenannte Euromaidan entstanden und wir haben dann den ersten Eskalationspunkt definitiv mit den Scharfschützen aus dem Hotel Ukraine, mit dem Massaker in Odessa und mit der Annexion oder der Sezession der Krim und mit dem Absturz bzw. dem Abschuss der Maschine MH17. Das waren so die tragischen Höhepunkte im letzten Jahr.
Wurde die MH17 wirklich abgeschossen? Ist das jetzt bestätigt?
Nein, bestätigt ist nichts. Die Geheimhaltungspolitik hier, keine Flugscheiberdaten veröffentlicht. Die einzigen, die Satellitenbilder veröffentlicht haben, waren die Russen. Was davon zu halten ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Experte für solche Bilder. Es sind keine NATO-Bilder dazu veröffentlicht worden. Es ist kein Bericht veröffentlicht worden. Man gibt immer gerne an, ja, da wurde was veröffentlicht, aber wir kriegen noch einen vollständigen Bericht. Dann geht der Flugschreiber aus den Niederlanden nach England. Keiner weiß, was damit passiert ist. Ein nebulöses halt es geheim, bis es keinen mehr interessiert.
Okay, nächste Frage. Welchen Sinn hätte oder welchen Vorteil hätte man davon, das Flugzeug abzuschießen?
Das Flugzeug ist in der Ostukraine abgeschossen worden und jetzt kann man sagen, das war leider etwas. Es sind in dem Konflikt mehrere Militärmaschinen abgeschossen worden von den von dem Volksaufstand oder von der Bürgerwehr oder von den Separatisten oder Partisanen, wie auch immer. Es war leider ein Unfall. Man wollte diese Maschine nicht abschießen. Auf der anderen Seite gibt es die Theorie, dass ein paar ukrainische Militärs gekauft worden sind. Die Korruption in dem Land ist gigantisch groß. Man hat ihnen gesagt, schießt diese Maschine ab. Es gibt diese merkwürdige Theorie, dass eine Buk geklaut worden ist und mittels des Buk-Systems dieses Ding abgeschossen worden ist.
Was ist Buk?
Buk ist ein russisches Raketenabwehrsystem, das mit einem speziellen Leitstand betrieben werden muss. Und ich bin kein Waffenexperte, aber das war das, was dann auch der BND bestätigt hat, was heute im Moment nicht prüfbar ist. Also die Wrackteile, die gefunden worden sind, wenn das, sagen einige Experten, wenn das eine Buk gewesen wäre, dann wäre von dem Flugzeug nicht viel übrig geblieben. Und es sieht eher danach aus, dass es von hinten mit einer Bordkanone beschossen worden ist und dass da wohl auch eine Luftrakete auf das Flugzeug abgeschossen worden ist.
Nächste Frage. Ja. Wenn das wirklich Separatisten oder Volksaufständler waren, wo haben die so große Militärtechnik her, dass sie Flugzeuge von denen holen?
Ja, es wurde gesagt, dass sie das von den Russen geklaut hätten. Also ich halte das für eine sehr gewagte Aussage. Ich denke, dass das keine Separatisten waren. Also das ist nicht die Bürgerwehr oder die militarisierten Kämpfer im Osten der Ukraine waren, die das Flugzeug abgeschossen haben. Ich denke eher, dass es eine ukrainische Maschine war vom Militär und die das Ding vom Himmel geholt haben, um den Konflikt zu eskalieren und auch einen Zugang zum Kampfgebiet zu haben, weil damit natürlich dann eine Untersuchungskommission gebildet werden muss. Bei so einem Absturz sind immer die beteiligten Länder involviert, also das Land, von dem die Maschine aus gestartet ist, das Land, dem das Flugzeug, also wo die Fluggesellschaft ist und das Land, in dem es abgestürzt wurde oder abgestürzt ist.
Und jetzt muss ich noch dich ein letztes Mal unterbrechen, bevor ich dich weiterzählen lasse. Kann man denn in Russland so einfach Militärtechnik klauen?
Ich halte das für nahezu unmöglich.
Okay.
Also die Russen sind auf dem Gebiet sehr sophisticated, also sehr, sehr weit entwickelt. Die verfügen aber eine sehr gute Spionageabwehr und in militärische Bereiche hochtechnisiertes Militärgerät zu klauen, halte ich für, gerade in Anbetracht einer solchen Kriegssituation, wo höchster militärischer Alarm ausgerufen worden ist, für sehr, sehr gewagt.
Aber eine andere, sehr viel wichtigere Frage ist ja nicht nur, wo haben Sie die Waffen her, sondern woher wissen Sie, wie man die bedient? Also genau. Könntet ihr irgendwelche Luftabwehrraketensysteme der Russen bedienen?
Also das ist kein Ding, das man
ist ja bestimmt als
die im Afghanistan-Krieg, wo den Russen ihr Vietnam beschert worden ist, also die so berühmten Stinger-Raketen, die man auf die Schulter schnallt, visiert und abdrückt. Das Ding ist, man braucht mehrere Spezialisten, die an dem Gerät ausgebildet worden sind, damit man eine Buk überhaupt zum Einsatz bringen kann und auch, dass das Ding ins Ziel findet.
Ja. Gibt es da noch keine iPhone-App für?
Noch nicht.
Genau. Mittlerweile. Oder bei Nokia Phone kannst du mal gucken.
B, du bist doch App-Entwickler.
Ja, so werde ich jetzt reich. Ich beliefere ukrainische Separatisten mit Anleitungen, wie schieße ich Passagierflugzeuge vom Himmel. Für Dummies.
Das ist auch ein sehr tragfähiges Geschäftsmodell.
Du wirst reich.
Wir werden das ist reich. Schön, das ist schön. Mein Traum wird wahr.
Ja. Du musst ja irgendwie Bernian finanziert werden.
Ja, nicht mehr die Arschmulle offen halten, das gefällt mir.
Ja, wir verkaufen einfach Militärtechnik an Separatisten.
So, genau.
Wir hatten den Euromaidan, wir hatten die Eskalation der Lage mit den Scharfschützen, dann ist Janukowitsch.
Willst du da nochmal kurz drauf eingehen, auf die Scharfschützen?
Oh ja, bitte.
Also
erstmal ganz grob, was ist passiert? Also es gab Demonstrationen, die relativ friedlich waren, auf einmal knallt und auf beiden Seiten sterben Leute. Kann man das so zusammenfassen?
Kann man machen.
Beiden Seiten.
Auf beiden Seiten.
Das also ist auf allen Seiten. Es tauchen auf einmal aus heiterem Himmel Scharfschützen auf, die sowohl der Polizei als auch den Euromaidanern in den Rücken schießen. Es gibt Tote und die verschwinden dann, so zumindest unbestätigte Internetvideoaufnahmen unter militärischem Schutz aus diesem Hotel. Ja. Keiner weiß, wo die kommen und keiner weiß, wer sie bezahlt hat und keiner weiß, was sie für ein Interesse verfolgt haben. Aber es führt dazu, dass die ganze Welt die Augen auf die Ukraine richtet, weil dort jetzt der Konflikt anfängt zu brennen. Er wird so, dass man einen Interventionsgrund hätte, weil man sagen kann, die Situation gerät außer Kontrolle. Es sind hier Scharfschützen. Wir müssen intervenieren. Jemand muss etwas tun.
Geht es also quasi darum, die ganze Sache einfach nur möglichst aufzuheizen, um das Ganze sehr chaotisch darzustellen?
Genau, das auch. Das auch. Insofern, ich traue hier jedem alles zu, also sowohl der russischen Führung als auch der amerikanischen Führung, als auch irgendeiner geheimen oder beauftragten Einheit, irgendeiner Söldnertruppe, so-called PMC, also Private Military Contractors. Man weiß es nicht. Ich habe keine
Ahnung. Könnte es auch sein? Könnte es auch sein, dass einfach nur irgendjemand mal die Sau rauslassen wollte?
Nein, das glaube ich nicht. Nein. Die Sau rauslassen hätte man auch wunderbar am Boden gekonnt.
Ich sag mal so, hätte das vielleicht auch irgendwie eine Art Zusammenkunft mehrerer Breiviks sein können oder anderer Verrückter, die einfach sich gedacht haben, wir nutzen das und schießen mal wild um uns.
Ja, dann hätten sie auch ein paar Bomben gezündet. Und das haben sie nicht. Also das war ein gezielte Aktion über einen ganz kurzen Zeitraum. Das war ein typisches Break and Enter.
Okay.
Ganz kurz einen Abschluss.
Ich glaube nicht, dass das irgendwelche durchgeknallten Fanatiker waren. Dann hätten sie auch gerne die Medienaufmerksamkeit gehabt. Breivik ist ein unglaublicher Narzisst, hat eine ideologische Agenda, hat ein Pamphlet verfasst, war ganz geil darauf, seine Bilder im Internet zu sehen und in der Presse. Diese Scharfschützen haben wenig Aufsehen gemacht. Sie haben nicht nachher gesagt, wir haben diese Forderungen, was für Terroristen in der Regel sprechen würde, indem sie gesagt haben, wir wollen, dass Janukowitsch flieht. Man hat nichts gesehen, nichts gehört und man hat auch wenig dazu gesagt. Insofern, die drei Affen der Weisheit können auch auf die Scharfschützen hier angewendet werden. So meine persönliche Meinung.
Ganz kurz ein Abschluss, bevor mich schickt, da ist wohl dagegen, dass wir zu sehr
in die Details gehen.
Nee, dass wir zu sehr den Hauptstrom folgen und wir sollen bitte mehr für Nazi-Deutschland sein, so habe ich das Gefühl.
Ja, das ist sehr erhellend. Sehr erhellend. Ich denke auch.
Jemand findet es blöd, dass du den Holocaust schlecht findest, glaube ich.
Ich halte den Holocaust, jetzt mal Spaß beiseite, für ein ganz, ganz schlimmes, grausames Verbrechen an der Menschheit und auch an der Menschlichkeit.
Glaubst du, es besteht eine reelle Chance, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat?
Nee, glaube ich nicht.
Gibt es eigentlich unumstrittene Beweise für den Holocaust? Ohne, dass ich unsere Sendung jetzt schon wieder auf den Index setzen will. Aber
Es gibt unbestrittene Beweise für den Holocaust. Es gibt sogar Zeit- und Augenzeugen dafür und es gibt auch...
die können ja gekauft sein.
Da stimme ich dir zu, aber es gibt auch wissenschaftliche Beweise dafür. Insofern, das würde auch jetzt am Thema komplett vorbeiführen, ne?
Okay, machen wir mal irgendwann eine Extrasendung dazu. Pro und Contra des Holocaust.
Allerdings dann ohne mich. Vielleicht als Zuhörer. Wir haben dann das Massaker von Odessa am 2. Mai 2014. Was dort genau passiert ist, weiß man auch heute nicht, weil alle Versuche, das sinnvoll zu untersuchen und aufzuklären, wurden boykottiert. Es wurde totgeschwiegen. Selbst das Scharfschützenmassaker hat keiner ein Interesse daran, das wirklich aufzuklären. Auch da hat die deutsche Presse mal wieder Monitor einen kleinen Beitrag zugemacht, der haarsträubend war. Ich erinnere mich nur an das Zitat des Arztes im Krankenhaus, der sagte, sie sind alle mit der gleichen Munition erschossen worden. Wie man das zu deuten hat, das möchte ich dann wirklich den Ballistikern überlassen. Allerdings, das Massaker von Odessa ist sehr umstritten. Auch die Ukrainerin, mit der ich gesprochen habe, meinte, sie ist sehr erstaunt, dass ich das überhaupt weiß, dass was da passiert ist. Und es ist etwas, das sollte sich jeder Bernd mal in Ruhe angucken, wenn er da Lust und Interesse und Zeit für hat. Weil das ist wirklich ein Fall, der so gar nicht mit unseren so-called europäischen und demokratischen, freiheitlichen Grundwerten übereinstimmt. Das ist ein Kriegsverbrechen und es hat auch dazu geführt, so ein bisschen von der Situation abzulenken, und hier sind eindeutig meiner Meinung nach, und hier geht es wirklich nur um meine Meinung, hier geht es nicht um Fakten, Putschisten am Werk gewesen, die das Ganze ausgenutzt haben, um hier ihre eigene Agenda durchzusetzen. Es folgt der Abschluss der MH17, und wir haben in dem ganzen Chaos die Übergangsregierung, und wir haben einen sehr interessanten Beitrag von einer amerikanischen Politikerin, die Newland heißt, Victoria Newland, und das ist sehr berühmt geworden, wer das geleakt hat. Der hat einen ganz großen Dienst vollbracht, indem sie ankündigt, dass Yatsenyuk der nächste Ministerpräsident wird, dass Klitschko draußen bleiben soll, weil er weder die Sprachkenntnisse noch die politischen Kenntnisse hat. Heute ist er Bürgermeister von Kiew, also keine besonders ehrenwerte Rolle, und meinte, fuck the EU, also die EU soll sich mal ficken. Gerade in Anbetracht der TTIP-Verhandlungen sollte das jedem EU-Abgeordneten und Verhandlungsbeauftragten dann doch das ein oder andere zu denken geben.
Kurz nochmal nachgefragt, einer der beiden Klitschko-Boxer-Brüder ist der Bürgermeister von Kiew?
Ja, genau.
Wann ist das denn passiert?
Es ist im Zuge dieser Wahlen, wo Arseni Yatsenyuk zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist, ist Klitschko zum Bürgermeister ernannt worden oder gewählt worden, wie man auch will.
Und?
Das war, soweit ich mich richtig erinnere, ich habe mir das Datum nicht aufgeschrieben, ich meine, das war im August 2014, wo die Wahlen stattgefunden haben.
Hier schreibt gerade jemand, er ist stellvertretender Bürgermeister.
Meines Wissens nach ist er, also heute, also ich habe mir die Aufnahmen von der Sicherheitskonferenz heute angeguckt, und dort ist er als Bürgermeister bezeichnet worden. Wenn er da eine Quelle hat, die verlässlich ist, dann revidiere ich gerne meine Aussage.
Okay.
Gut, dann haben wir NATO-Übungen, die auch in der Ukraine abgehalten worden sind. Ein riesiges NATO-Manöver ist dort abgehalten worden. Es ist auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren, man nagele mich bitte nicht auf das genaue Datum fest, eine NATO-Assoziierung mit der Ukraine getroffen worden. Etwas, wo wir von russischer Seite so gut wie gar nichts gehört haben. Und wir haben natürlich die Annexion, Sezession oder beziehungsweise das Referendum auf der Krim, was so dieses Sahnestückchen in diesem ganzen Konflikt zu sein scheint. Ich habe darüber auch mit einem Freund von mir diskutiert und vertrete die Meinung, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob Wladimir Putin oder auch die russische Führung so glücklich darüber ist, dass sie das jetzt unter ihren hoheitlichen Schutz nehmen mussten, weil es, glaube ich, billiger kommt, wenn man einfach die 100 Millionen im Jahr an die Führer in Kiew überweist und dann einfach seinen Stützpunkt da hat. Allerdings sind die Pläne der NATO, dort einen eigenen Stützpunkt zu errichten, 15 Jahre alt, man höre und staune. Brzezinski hat den Nagel auf den Kopf getroffen, beziehungsweise die Agenda Brzezinskis sollte dann auch durchgeführt werden. Und vor 8 Jahren haben sich die Europäer dagegen gestellt, das dann auch durchzuführen. Das ist ja schon der zweite Anlauf, die Ukraine zu demokratisieren.
Wenn ich kurz unterbrechen darf.
Ja.
Kam gerade noch mal rein zum Thema Klitschko. Am 29. März hat er erneut kandidiert, 25. Mai gewonnen mit 57,4% der Stimmen. Er ist wirklich Bürgermeister und nicht nur Stellvertreter.
Es war im Mai, ja. Nicht
August. Genau.
Danke für die Mitarbeit. das ist doch sehr erhellend. Genau, es wurden zwei Wahlen durchgeführt, es wurden mehrere Wahlgänge veranstaltet, das ist auch so eine Sache. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich darüber denken soll. Wir haben die geheimen NATO-Übungen, wir haben dann auch die Aussage von Klitschko selber, dass er dafür ist, eine Mauer aufzubauen, also einen Grenzzaun, deswegen auch den Walter-Ulbricht-Zaun, das konnte ich mir nicht nehmen lassen, dass man wirklich einen Zaun aufbauen soll an der ukrainisch-russischen Grenze. Ja? Also niemand hat die Absicht, hier einen Zaun zu bauen. Insofern Klitschko ist, das habe ich mir bestätigen lassen, auch aus unterschiedlichen Quellen, ist sowohl auf dem Euromaidan, ganz im Gegensatz zum Präsidenten der Ukraine, der dort Geld verteilt hat, Essen verteilt hat, Petro Poroschenko, man nennt ihn auch den Schokoladenkönig, der auch Munition nach NATO-Standard, Waffen nach NATO-Standard produziert, der sehr beliebt war, der dort auch sehr, 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 sehr präsent war und Klitschko an sich ist, das war ein guter Boxer, aber politisch ist das eine Witzfigur. Der wird weder von den Ukrainern wahrgenommen, weil er nicht richtig ukrainisch spricht, er spricht auch gebrochen Deutsch, also was man da hört, lässt einem die Haare zu Berge stehen und der hat von Politik gar keinen blassen Schimmer. Der hatte irgendwann mal eine schwere Verletzung und hat gesagt, ja, ich muss ja was für mein Land tun und dies, das. Ich mag den Typen persönlich nicht in diesem Schauspiel, weil er sich halt komplett hat korrumpieren lassen und auch nicht mit Macht und Herrschaft vertraut ist und der möchte vielleicht was Gutes für seine Bevölkerung, aber ich denke, Newland hat in dem Punkt recht gehabt, dass er nicht das Format besitzt, hier Politik zu machen. Er ist auch einfach nicht akzeptiert. Im Gegensatz zu Petro Poroschenko, der wirklich trotz seines Oligarchenstatuses sehr, sehr beliebt ist und der auch den Ruf genießt, aufgrund seines riesigen Milliardenvermögens nicht mehr korrumpierbar zu sein. Ich halte das für gewagt, aber so ist dann wohl die öffentliche Meinung, die ja auch manchmal ein Fähnchen im Winde ist.
Ist denn Klitschko pro EU oder eher für Russland?
Nein, er ist pro EU. Es ist ganz, ganz eindeutig. Er ist ja auch in Deutschland mehr oder weniger zum Profiboxer ausgebildet worden. Er hat seine Karriere Deutschland zu verdanken. Er ist ja auch hier, also ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, er ist hier eine Marionette des Westens. Denn ohne die Unterstützung von, ich meine, es war die Friedrich-Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung war es, die hier ganz klar versucht hat, ihren Mann, nämlich Klitschko, ins Rennen zu bringen. Und das ist halt gescheitert, weil die Amerikaner sind in der Art und Weise, Marionetten zu installieren, einfach viel erfahrener als die Deutschen. Was aber nichts heißen muss.
Insofern. Wir haben immerhin hier Arnie rübergebracht, ne?
Also ich sehe jetzt nicht, wo die gescheitert sind. Immerhin ist doch Klitschko jetzt Bürgermeister. Ist damit das Ziel nicht erreicht?
Nee, die wollten den schon zum Ministerpräsidenten machen. So naiv das klingt. Damit hätten sie halt wirklich einen kompletten Trottel gehabt, dem sie alles vorbeten können und der das nachbetet.
Besteht die Chance, dass das irgendwann noch passiert bei der nächsten Wahl?
Nein, die Chance besteht auf gar keinen Fall. Nein, der Typ ist, was höhere Posten anbetrifft, komplett aus dem Rennen.
Was hältst du übrigens von den Wahlen? Meinst du, dass die fair vonstatten gehen oder dass die manipuliert werden?
Ich habe keine Beweise, weder für das eine noch für das andere. Es gibt sehr, sehr viel Kritik an den Wahlen, die dort stattgefunden haben, weil vor allen Dingen die Ostregionen Lugansk, Donetsk und auch die Krim, was ja offensichtlich ist, nicht an dieser Wahl beteiligt worden sind. Das heißt, man spricht hier statistisch von der Grundgesamtheit, wenn man hier immer die große territoriale Integrität beschwört, aber dann einen Großteil der Bevölkerung, und wir reden hier über ca. 20 Millionen von 43 Millionen, nicht mitwählen lässt, dann kann man das Ganze sehr, sehr kritisch betrachten, wenn nicht sogar gar als Farce abstempeln.
Ja, vor allem war es ja auch so, wie ich das verstanden habe, dass gerade im Osten, Janukowitsch hieß ja, glaube ich, der Vorherige, dass er dort ja seine Wahlbasis hatte. Und ja, ist natürlich klar, wenn du die rausnimmst, der Bereich um Kiew war natürlich voll gegen den, dass man eben die, sag ich mal, pro EU waren, und der Osten ist pro Russland.
Richtig, genau, weil das auch die russischen Wurzeln sind, weil da russisch gesprochen wird und wenn du so einem Teil, so einem auch historisch gewachsenen Teil zum Beispiel die russische Sprache verbieten willst, wie es ja versucht worden ist, was zu einem Eklat geführt hat, dann wirst du dir damit natürlich keine Freunde machen. Das ist offensichtlich klar.
Zukunftsprognosen.
Ja. Wollen wir die nicht am Schluss machen?
Zukunftsprognosen, wir sind jetzt bei 22:12 auf meiner Uhr. Nee, also wir haben jetzt erstmal noch das Mediengewitter.
Ich würde
auch gerne ganz kurz auf die sozioökonomische Situation in der Ukraine eingehen. Also wir haben die Ost-West-Spaltung, wir haben die geringen Löhne im Westen, wir haben den industriellen Bereich im Osten, wir haben den Fracking-Gas-Vorkommen sowohl im Osten als auch im Westen der Ukraine und wir haben halt auch die Fracking-Gas-Vorkommen rund um die Küste der der Krim. Wir haben hier auch das Milliardengrab, das der IWF jetzt finanzieren muss mit schätzungsweise 30 bis 40 Milliarden, weil die offiziellen Zahlen sind immer geschönt. Ja, wenn man da von 13 Milliarden spricht, dann wird nochmal überall um Geld gebettelt, um Waffen gebettelt und um weitere Kredite gebettelt. Und was da unter der Hand läuft, wenn Victoria Nuland sagt, sie hat schon vor Vertretern von Exxon und Chevron natürlich, das kann man auch in der deutschen Presse dann nochmal nachverfolgen, 5 Milliarden in die sogenannte Demokratisierung der Ukraine gesteckt, dann reden wir hier über Summen, die liegen weit über den offiziellen Zahlen. Also man muss davon ausgehen, dass die Wahrheit im Krieg als erstes stirbt. Das ist auch hier so. Lange vor dem Krieg ist die Wahrheit schon längst tot. Die Zahlen der Toten sind geschönt, die Zahlen der Verletzten sind geschönt, die Zahlen der illegalen Unterstützer sind geschönt oder pseudolegalen Unterstützer und somit sind auch die Finanzzahlen hier komplett geschönt. Man kann grundsätzlich in diesem Fall und auch in vielen anderen Fällen keiner offiziellen Zahl trauen. Man muss da einfach seinem Gefühl folgen und es gibt dazu eine sehr interessante Aussage von einem ehemaligen israelischen Geheimdienstler, der mal gesagt hat, also die Frauen, die verletzt worden sind, die musst du mal 7 nehmen, die toten Kinder musst du mal 10 nehmen und die toten Soldaten musst du mal 3 nehmen, um überhaupt in einen realistischen Bereich zu kommen. Wie das heute aussieht und wie das auf die Ukraine anzuwenden ist, überlasse ich da jedem Bernd selber. Sozioökonomische Situation wäre somit, weil wir das ja auch im Vortext gehabt haben, relativ grob umrissen und da kann man dann sich in das jeweilige Feld einlesen. Es ist aber sehr, sehr kompliziert. Das ist wirklich der schwierigste Punkt in dem ganzen Bereich.
Ganz kurz apropos einlesen. Für Bernd, die Interesse haben, wir werden Daten, Fakten, Quellen zur Verfügung stellen. Ich weiß nicht genau, wie weit du das schon geordnet hattest.
Ja, das kann ich gerne nochmal ordnen. Da ist vor allen Dingen die Bücher sind interessant.
Also es wird auf jeden Fall Leseempfehlungen, Linklisten geben für Bernds, die sich interessieren, auf Anfrage oder in einem späteren Faden. Also ich denke mal heute nicht mehr, aber das wäre dann nächste Woche, nächste Sendung irgendwie eine ZIP-Datei hochladen, wo Leute dann nachlesen können.
Genau, jetzt hören wir am besten von Tonsteine scherben, keine Macht für niemand.
B, hast du es gehört? Ich suche es kurz, da ist es. Okay, ja. Wird jetzt abgespielt. Ja. Bis gleich, Bernd.
Bis nachher.
Viel Spaß mit Keine Macht für niemand.
Jetzt bin ich frei und ich kann nur wählen, welche Liebe mich verstehen, welche Mörder mir befehlen. Ich bin tausendmal verblutet und sie haben mich vergessen. Tausendmal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Osten, im Norden, es sind überall dieselben, die uns vermorden. In jeder Stadt und in jedem Land schreit die Parole an jede Wand. Schreit die Parole an jede Wand. Come to the-
Jetzt geht's weiter. Leider falsche Längenangabe beim Song. Angeblich sollte er 6 Minuten 27 gehen, aber ja.
Skandal.
Nächste Woche gibt es dann
unsere Fotos. Wir haben es immer noch nicht gecheckt haben. Es ist kein Anrufer, sondern ein Studiogast. Lest mal oben den Text.
Bilder oder nie passiert?
Soll ich ein Bild machen?
Ja.
Wir machen ein Bild vom Essen, das wir hier rumliegen haben.
Mach mal ein Bild vom Studio.
Mit Zeitstempel.
Ich guck mal, was ich machen lässt, okay?
Geolocated.
Übrigens B. Um mal kurz das Thema der Sendung zu unterbrechen, aber kennst du den Hitchbot, der trampende Roboter, der durch Kanada getrampt ist?
Ja. Was? Nee.
Nee, der trampt jetzt durch Deutschland, wollte ich nur sagen.
Genau.
Okay, zurück zur Ukraine, vielleicht trampt er irgendwann noch dort.
Ja, wahrscheinlich, wird angeschossen. wir waren... beim Break mit der Situation in der Ukraine, bei der sozioökonomischen Situation, ganz kurz auf die Geopolitik eingehen. Wir haben es hier mit einer sehr, sehr, sehr komplizierten geopolitischen Situation zu tun. Vor allen Dingen, weil wir so viele Parteien beteiligt haben mit EU, den USA, Russland und natürlich auch China und den BRICS-Staaten. Sowie auch, klar, immer Saudi-Arabien, was auch in dem ganzen Wirtschaftskrieg und in dem ganzen Ölpreisverfall mehr als ersichtlich ist. Deswegen muss man hier auch die Petrodollar-Politics der Amerikaner mit in Betracht ziehen und sich fragen, inwieweit das Ganze dazu dienen soll, die Flucht aus dem Petrodollar zu verhindern. Wenn jetzt ein massiver Ölpreisverfall vonstatten geht, dann lohnt es sich natürlich, sein Öl wieder in Petrodollar zu tauschen. Und somit wird meiner Meinung nach, da habe ich keine harten Beweise für, weil das ist ein Auf und Ab, eine riesige Spekulation, die dort stattfindet. Es ist sehr, sehr kompliziert, was das anbetrifft.
Wer drückt denn den Ölpreis?
Ja, das ist die letztendlich entscheidende Frage, die wichtigste Frage überhaupt. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht wirklich sagen, wer ein Interesse daran hat, den Ölpreis derzeit so massiv zu drücken. Die Fracking-Industrie in den USA leidet darunter. Es führt zu einer Marktkonsolidierung, wie man dazu sagt, weil jetzt sehr, sehr viele Firmen pleite gehen. Und dadurch haben die Großen, die noch über Reserven verfügen, die Möglichkeit, diese kleinen Unternehmen aufzukaufen und damit Schürfrechte zu sichern in Regionen, wo sie mit sehr, sehr viel Verhandlungen nur hingekommen wären.
Könnte es nicht vielleicht Russland sein? Weil sie hatten ja vielleicht ein Interesse daran, weil die Hauptleidenden sind doch die amerikanischen Ölkonzerne und vor allem die ganzen Fracking-Unternehmen in Amerika.
Ah, der Witz ist, ich habe gehört, das wären die Amerikaner, um den Russen eins auszuwischen.
Oder beides.
Die Russen beide drücken
den Ölpreis.
Ja, das ist ähnlich wie mit den Saudis. Die interessiert das auch nicht wirklich. Ich meine, klar, die machen zwar nicht mehr so viel Profit, aber der Ölpreis ist noch hoch genug, dass sie immer noch in der Profitzone sind.
Kann das sein, dass es jetzt mal wirklich eine Marktwirtschaft gibt?
Die Einzigen, die noch in der Profitzone sind. Das sind wirklich die Einzigen, weil die Saudis sitzen immer noch auf dem billigsten Öl. Allerdings habe ich von Investmentbankern die Prognose gehört, dass das Fracking Gas und Öl in Amerika bis zu $50 profitabel ist. Wie viel von diesen Aussagen zu halten ist, weiß ich nicht. Die Länder, die am meisten darunter leiden, sind die Länder, die am wenigsten wirtschaftlich diversifiziert sind. Und Russland ist noch nicht so weit, dass man von einer komplett diversifizierten Wirtschaft sprechen darf. Sie sind weiter, als gerne uns Glauben gemacht wird in den Medien. Sie sind nicht mehr so komplett abhängig von ihren Rohstoffexporten, aber natürlich sind sie abhängig davon. Das ist gar keine Frage. Russland leidet unter diesem sinkenden Ölpreis sehr, sehr massiv, aber alle nehmen Schaden. Das ist wie in jedem Krieg, und Wirtschaftskrieg ist auch ein Krieg, alle nehmen Schaden. Die Frage ist, wer hält das Rennen am längsten durch? Wer hat die größten Reserven? Wer kann sich das am längsten leisten? Und das sind die Saudis. Weil sie verfügen über 4 Billionen an Währungsreserven. 900, die Saudis verfügen über 900 Milliarden US-Dollar an Währungsreserven, haben also da schon einen gewissen Spielraum und können das Ganze ein bisschen länger durchhalten als zum Beispiel Venezuela, die de facto pleite sind und nicht mehr wissen, wie sie noch zurande kommen sollen. Russland leidet darunter sehr massiv, aber die Amerikaner leiden auch darunter. Aber ich denke, sie glauben, sie sind überzeugt davon, dass sie mit ihrer Finanzmarktwaffe hier definitiv den längeren Atem haben.
Auch könnte es vielleicht sein, dass der Tod des Königs Abdullah vielleicht mit diesem niedrigen Ölpreis zu tun hat. Jetzt so ist mir so zwischendurch eingefallen. So auf einmal der Ölpreis wird runtergedrückt von den Saudis und auf einmal stirbt der König.
Ja, das ist der Typ war zum einen schon sehr, sehr alt, meines Wissens nach 89. Das ist natürlich auf jeden Fall in Betracht zu ziehen. Das will ich gar nicht abstreiten. Ob hier direkt interveniert worden ist, intern oder extern, da habe ich weder Beweise noch irgendwelche Quellen.
Ich auch nicht. Das ist nur so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist. So Zufall, Fragezeichen.
Hardliner, was die Preispolitik anbetrifft. Aber da sind mehrere Staaten mit drin. Also ich weiß es nicht. Aber er hat ja jetzt in den letzten Tagen auch wieder angezogen, der Ölpreis. Ist die BES scheint ja... Die BES scheint vorbei zu sein.
Die Frage, ob das gut ist für uns.
Soll ich schnell nochmal meine Ölkanister befüllen, damit es besser wird? Muss ein bisschen lauter sein, Leo.
Soll ich schnell mal noch meine Ölkanister befüllen, meine Benzinkanister für die schlimmen Zeiten,
die kommen? Die Welt wird nicht untergehen. Wir brauchen hier jetzt nicht in irgendeiner Weltuntergangsstimmung Lebensmittel zu horten oder Öl zu bunkern. Das ist zum derzeitigen Zeitpunkt kompletter Nonsens. Das wäre reine Panikmache, davon halte ich gar nichts. Nein. Der Preis wird wieder anziehen, alleine aufgrund der steigenden Nachfrage, die generell des Wirtschaftswachstums nach geschuldet ist. Das Wirtschaftswachstum in China geht zurück. Wir sind bei 7%. Die Chinesen bräuchten für ein gesundes Wachstum eine Zahl von circa 12%, also mindestens zweistellig. Da sind sich die Experten eigentlich einig. Und die 7%, die wir haben, davon sind mindestens 1-2% komplette Blaseninvestitionen der chinesischen Regierung. Allerdings ist keiner einzigen Zahl aus China zu trauen. Wirklich keiner. Die Zahlen sind geschönt. Wir sehen hier Geisterstädte in China, die das, was in Spanien ist, um Längen in den Schatten stellen. Und somit ist das hier noch ein sehr, sehr spannender Krieg, der vonstatten geht und der auch sehr wenig beachtet wird in den deutschen Medien.
Also China haben wir jetzt bis jetzt da relativ ausgeklammert. Magst du dazu einmal was sagen? Was ist denn die Sicht Chinas oder was für hätte China für Interessen, wenn jetzt sich jetzt Russland die EU mit den USA anlegt oder Hü oder Hot? Also was ist Chinas Position?
China ist im Moment der lachende Dritte. Man hat ja das gerne, dass man Leute, dass man Völker und Nationen blutig mit sich selber beschäftigt und man selber als wartender Dritter hier in der Vorteilsposition ist. China sieht es mit einem lachenden Auge, dass man ihnen Russland in die Hände spielt und die Russen sehen es nicht unbedingt gerne, dass sie jetzt den Chinesen hier einen Markt oder einen Preisvorteil bieten müssen und sich den Chinesen quasi andienen müssen, weil Russland sieht sich gerne als sehr, sehr stark und sehr, sehr souverän. Und insofern hat man aus chinesischer Sicht hier durchaus einen Verhandlungsvorteil. Allerdings ist die Situation in China gerade sehr, sehr unsicher. Wir haben die Lampen, also die Regenschirmproteste in Hongkong erlebt. Da weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll. Ich denke, das ist ein Planspiel, das ist eine Übung, um China auf größere Unruhen vorzubereiten oder China in größere Unruhen zu stürzen. Als ehemalige britische Kolonie verfügt man hier auch in dieser Sonderwirtschaftszone über sehr, sehr internationale Verbindungen, die sehr lange gewachsen sind und wo man durchaus auch die liberalen westlichen Wohlstandswerte kennt und zu schätzen gelernt hat, mit einem Internet, das nicht ganz so stark zensiert ist wie im chinesischen.
Ach, stimmt ja, in China, da sind doch die, ich meine in Hongkong sind doch die Chinesen mit ihrem Militär einmarschiert, um die Aufstände wieder zu knüppeln. War da nicht sowas?
Zumindest mit der Polizei. Also sie haben da nicht lange darum bitten lassen, diese Proteste, wobei man das als sehr moderat bezeichnen muss. Also die Aufstände, die sie bei den Fabrikarbeitern hatten, sind wesentlich blutiger niedergeschlagen worden, mit wesentlich mehr Verhaftungen und zivilen Opfern. Also was man hier auch im Bewusstsein, dass die Weltgemeinschaft mit allen Augen auf China guckt und auch auf den Konflikt in Hongkong, man ist sich da sehr darüber bewusst und wusste, dass man erstmal Warnungen ausspricht und dass man sagt, diese Proteste sind von uns nicht genehmigt. Ihr habt die Chance, das friedlich zu räumen. Ihr kriegt einen Stichtag, bis zu dem ihr das zu tun habt. Und danach werden wir intervenieren. Die Chinesen sind hier sehr geschickt vorgegangen, meiner Meinung nach.
Da ging es doch nur um Machtdemonstration, dass Hongkong keine Narrenfreiheit hat. Genau. Und da muss man niemanden umbringen.
Natürlich, die Chinesen müssen hier natürlich auch zeigen, dass sie so eine Situation beherrschen können. Weil das ist ja die Politik des von Kissinger so benannten Redeem Change Issues, also der Regierungswechselpolitik. Denn wenn die Bevölkerung in China mitbekommt, dass in Hongkong gerade ein Regierungswechsel stattfinden konnte, weil die Macht dort nicht durchgreifen konnte und der Lage nicht Herr wurde, dann denken die, ach, unsere Stunde ist gekommen, wir können jetzt den großen Volksaufstand machen. Das ist das Kalkül, was da mitschwingt. Kleine Atempause. China hat ein riesiges Problem. China hat ein riesiges Stadt-Land-Problem. Denn der eigentliche Plan der Chinesen war, eine dezentrale Energieversorgung für die ländlichen Regionen aufzubauen. Gleichzeitig müssen sie aufrüsten. Der erste Flugzeugträger von denen ist um die Welt gegangen. Ein Riesenschiff, das gerade eben schwimmt, aber noch kein Flugzeug drauf ist. Man weiß nicht, was davon zu halten ist. Allerdings ist das Strukturdefizit, das die Chinesen haben, gigantisch. Ihn als so großen Drachen heraufzubeschwören, die Gefahr sehe ich derzeit nicht. Also dass selbst bei dem großen Heer, das sie haben, was will man damit? Wenn diese riesigen Wassermassen nicht überbrückt werden können, nicht mit Schiffen, nicht mit Flugzeugen, nicht mit Raketen, dann kann man da auch 10 Millionen Soldaten auf dem eigenen Boden haben, die mit irgendwie B-Waffen ausgerüstet sind, also mit schlecht funktionierenden Gewehren und nicht mit Bio-Waffen, wie das jetzt vielleicht der ein oder andere verstanden haben mag, sondern von so einem großen Heer kann man nichts halten, weil das kann man nirgendwo hinschicken. Diese Art der Kriegsführung gehört in eine andere Zeit. Wir sind heute im Cyberwar angekommen, wie auch das Joint Vision 2020 Strategiepapier der Amerikaner gezeigt hat, was schon 2002 ankündigt, dass wir uns auf dem Weg in den globalen Cyberkrieg befinden.
Ja, aber das machen die Chinesen doch schon. Also ich meine, die Chinesen, also wenn jemand Cyberkrieg macht, dann sind es doch die Chinesen. Und ich wollte dazu noch sagen...
Nein, also wenn es einen Cyberkrieg gibt,
Nordkorea.
Dann sind es ganz bestimmt die Nordkoreaner, die auch sehr viel Englisch an ihren Schulen haben und damit wunderbare Programmierer haben, weil die ganze Computerwelt ist ja auf Nordkoreanisch, ja, wie wir alle wissen. Insofern lächerlich. Wenn man mich fragt, ist dieses ganze nordkoreanische Cybergekriege absolut lächerlich. Ohne die Chinesen oder die Russen wird man hier nichts reißen können. Absolut illusorisch. Der führende und treibende Energiefaktor auf dem Feld des Cyberkrieges sind die Amerikaner. Das muss man eindeutig so stehen lassen. Die Amerikaner haben dieses Kriegsfeld quasi erfunden. Es sind nicht die Chinesen, die hier gesagt haben, wir fangen an mit dem großen Cyberkrieg. Das halte ich dann doch für
sehr, sehr gewagt. Das waren die Amerikaner, die das zuerst gesagt haben, dass sie eine Cyberdivision aufstellen wollen.
Aber man muss dazu auch sagen, soweit ich weiß,
dass die Chinesen das nicht an die große Glocke hängen würden, wenn denn so wäre.
Aber ein ganz anderer Aspekt noch. Die USA sind fast pleite und die Chinesen...
Nein, sind sie nicht. Nee? Weil die USA haben das Privileg, Geld drucken zu können, wie viel sie wollen. Wir haben eine Inflation nicht direkt in der Geldmenge M3, sagt der Makroökonom.
Was heißt M3?
Es gibt unterschiedliche Definitionen von Geldmenge. Wir haben M1, das ist das auf dem Finanzmarkt. Wir haben M2, das sind weitestgehend die Wiesen. Wir haben M3, das ist das zirkulierende Geld in den Märkten. Das heißt real, was du im Portemonnaie hast und Verschiedenes und Sonstiges. Wenn da jemand Genaueres zu wissen möchte, das ist ein sehr kompliziertes Feld. Da bin ich auch, da würde ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das ist sehr, sehr kompliziert. Inflation ist auch wichtig als gefühlte Inflation. Man muss sich vorstellen, dass ich das Gefühl habe, dass die Preise in der Gastronomie anziehen und in der Bäckerei vor allen Dingen, aber der Computer jedes Jahr irgendwie 10% billiger wird. Wie oft kaufe ich mir einen Computer? Wie oft kaufe ich mir Brötchen? Das mag jeder für sich selber beurteilen. Computer kann man im Übrigen nicht essen. Insofern.
Aber das ist wichtiger als Brötchen, würde ich sagen.
Drinfo, ein Witz über Computerchips.
Also ja. Man muss das so, also ich hatte, also es gibt eine Person, die kam bei mir an und meinte, Computer kaputt, Computer kaputt. Ich gab ihr meinen Dritt-Notfallrechner und ich glaube, sie wäre nicht angekommen und hätte gesagt, Nudeln, ich habe keine Nudeln mehr, ich habe keine Kartoffeln mehr.
Ach, das ist die geile Bernadette, die auch heute zuhört mit dem knackigen Arsch.
Ja. Die, wo wir beide nicht dran dürfen, meinst du die?
Heiße Drecksau.
Können wir beim Thema bleiben?
Ach so, ja, okay. Also,
Time is running.
Go, go, Power Ranger. Ja. Noch ein Lied zur Luft holen und dann nochmal los?
Genau, dann spielen wir jetzt noch ein Lied, bevor wir in die Medienrezeption gehen und in den Ausblick. Könnten wir denn da hören?
Ja.
Ich ganz cool fände, wäre von Dödelhaie Solidarność. Erinnert an die Gewerkschaftsbewegung in Polen. Mhm. Allerdings fände ich auch Kombi Christ ganz interessant mit...
Nein.
Nein?
Geht an Dödelhaie Solidarność. Viel Spaß, Bernd, und bis gleich.
Bis gleich.
Am Abend, als die Sonne unterging, standen alle Räder auf der Erde still. Dir wurde schon zu lang belogen und der Kampf, der nun beginnt, wird fürchterlich. Ihr braucht Kraft, ihr braucht Mut, ihr braucht Hass. Denn sonst kommt ihr nicht durch die dunkle Nacht. Man denkt an euch, auch wenn ihr es nicht wisst. Eine graue Macht
die Unmut schwingen bei. Die Menschen der Systeme können sich nicht weit verdrehen. Euer Blut und euer Schweiß war die Kraft, von der sie stehen. Steht zusammen, eine Front, immer im kalten Wind geeint. Eure Schmerzen sind der Preis für den Kampf um unsere Freiheit. Ihr braucht Kraft, ihr braucht Mut, ihr braucht Hass. Endlich kommt ihr nicht durch die dunkle Nacht. Man denkt an euch, auch wenn ihr es nicht wisst. Eine graue Macht, die unbezwingbar ist. Standen alle Räder auf der Erde still. Als Schlusslicht wird entzogen, ihr wurde schon zu lang belogen. Und der Kampf, der nun beginnt, wird fürchterlich. Ihr braucht Kraft, ihr braucht Mut, ihr braucht Hass.
Also ich möchte...
Sind wieder da.
Ich möchte unbedingt als Werbebanner dieses Bild von Gabe mit this fat motherfucker has ultra cheap games and your wallet is basically fucked. Das hätte ich gern. Ihr wisst, welches ich meine.
Lass den Faden hoch.
Ah, ich sitze gerade im LKW. Ich kann das schlecht raussuchen. Egal. Ist ja noch ein Weilchen hin.
Okay,
zur Ukraine.
Letzter Punkt.
Punkt, jetzt geht's los und dann wird angerufen, Bernd. Ruf an, mache uns nieder, beweise uns falsch, rede über dein Frühstück, was auch immer. Oh, Bernhard Litten im Faden. Ach, kenne ich schon, schade.
Nee, so, wir haben das Mediengewitter, habe ich das mal genannt. Wir hatten eine massive Kritik an der Arbeit der Medien, öffentlich-rechtlichen, und der Vorwurf der Einseitigkeit und Manipulation wurde geäußert. Die heftige Reaktion in der Bevölkerung führte dazu, dass einige Meinungsforen geschlossen worden sind, sowohl bei Zeitungen Online-Medien als auch, also Süddeutsche wurde dafür berühmt. Der Spiegel hat ein Meinungsforum nach sehr kurzer Zeit gestrichen. Die Zensur, die Zeit in ihren Kommentarforen benutzt, ist haarsträubend, weil man, wenn man sich das anguckt, wo die dann auf anderen Servern veröffentlicht worden sind, sehen kann, dass hier eigentlich relativ gute Standpunkte geäußert werden wurden, die einfach nicht gewollt worden sind. Und das hat einfach dazu geführt, dass man 70% in Umfragen erreichte, die gesagt haben, wir glauben dem Mediensystem nicht mehr und wir werfen ihm Manipulation und Propaganda vor. Es gab eine sehr, sehr gute Studie von einem Wissenschaftler, der dazu auch ein Buch geschrieben hat. Das heißt Meinungsmacht von Uwe Krüger. Und es behandelt die Verbindungen von den Außenpolitik-Ressortleitern der großen Journalien, Süddeutsche, Zeit, FAZ, in den Thinktanks der NATO. Das heißt US-German Marshall Fund zum Beispiel. Da hat auch eine kleine Sendung im Öffentlich-Rechtlichen einen Beitrag zugeliefert. Das fand ich wirklich super stark. Jetzt muss ich mal nachgucken, ob ich dazu den Link finde. Die Sendung ist noch relativ neu und jetzt habe ich wirklich gerade den kleinen Aussetzer, dass mir der Name dazu entfallen ist.
Fällt dir gleich wieder ein.
Der fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Auf jeden Fall hat das Ganze dazu geführt, dass wir eine riesige Debatte darüber bekommen haben, auch im Rahmen von Pegida, von wegen Lügenpresse. Sind die Medien objektiv? Medien sind nie objektiv. Luhmann, wenn nicht sogar der berühmteste Soziologe, ein Polyskriptor, der sehr viel veröffentlicht hat und in der Soziologie als eine Säule gilt, hat mal sehr konsterniert festgestellt, dass das, was die Gesellschaft weiß, sie aus den Medien weiß. Und was die Medien hier transportieren, grenzt an Kriegshetze und
kaum. Ja. Nein.
Absolut erschreckend. Stefan Cornelius von der Süddeutschen ist ein gern gesehener Gast beim Lachsschnittchenessen in NATO-Thinktanks und irgendwelchen Foren und gibt sich ganz objektiv und zurückhaltend und ist im Grunde genommen ein Hetzjournalist, der ganz, ganz furchtbar schreibt. Die NATO-Propagandamaschine ist hier sehr, sehr gut aufgestellt und insofern, ich meine, im Vorlauf der Sendung habe ich zum Beispiel gehört, dass ein Bernd meinte, ist das irgendwie ein Viktor oder ein Vartim oder so und ich habe keinen Bock auf Russenpropaganda. Ich bin kein Russenpropagandist. Ich bin auch, ich halte auch von dem Begriff Putin-Versteher sehr, sehr wenig, der in den Medien ausgeschlachtet worden ist, noch und nöcher. Da wurde man zum Putin-Versteher oder zum Russland-Versteher. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, so ein großes Land, einen so großen Partner irgendwie zu versuchen zu verstehen. Denn ohne Russland werden wir in Europa keinen Frieden haben. Und wenn wir keinen Atomkrieg mit Russland wollen, und das ist jetzt nicht ganz so weit hergeholt, wie der ein oder andere Bernd denken mag, dann sollten wir uns zusehends mit den Russen an den Tisch setzen und uns unserer kleinen Rolle irgendwie bewusst sein. Und die Medien scheinen hier in sich darin zu üben, im Kadavergehorsam die Kriegslinie einfach nach außen hin zu schallen.
Jetzt muss ich ganz kurz mal einwerfen. Du sprachst von einem Atomkrieg mit Russland. Und davor meintest du noch, dass irgendwie ich weiß nicht genau ein Wortlaut, dass irgendwie es keinen wirklichen Konflikt geben wird. Wie siehst du denn, realistisch siehst du einen Atomkrieg mit Russland?
Ich meine, zum derzeitigen Zeitpunkt sehr unrealistisch. Aber wenn die NATO wirklich der Auffassung ist, und man muss hier wirklich von NATO und Washington sprechen, dass sie den Krieg aufrüsten wollen und dass sie hier gegen die Ostukraine weiter militärisch ins Schlachtfeld ziehen wollen und es hier zu einer Eskalation kommt, die zu massiven territorialen Integritätsverletzungen führt, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass Russland geneigt ist, eher als Washington, wie mir ein Experte mitgeteilt hat, eventuell auch Atomwaffen zum Einsatz zu bringen, wenn ich taktische Atomwaffen, aber ich halte das generell für eher unwahrscheinlich zum derzeitigen Zeitpunkt, weil Atomwaffen sind paradoxerweise die einzigen friedensschaffenden Waffen. Weil durch diese Balance of Power, durch das Gleichgewicht des Schreckens, hat man festgestellt, dass Atomwaffen hier wirklich zu einer Deeskalation führen. Jetzt werden die historisch Bewanderten sagen, Kuba-Krise, dies, das, wir standen kurz vor dem nuklearen Holocaust und hast du nicht gesehen. Atomwaffen sind eine sehr, sehr große Abschreckung. Alle haben Angst davor, weil es nach Hiroshima und Nagasaki bekannt ist, was damit angerichtet werden kann. Ich möchte einfach nur dazu fügen, dass wir auch eine massive Verwendung von depleted, also abgereichertem Uran haben im Irak und in Afghanistan. Ganze Flussläufe sind atomar verseucht durch die Verwendung von abgereicherter Uranmunition. Dieses Thema wird totgeschwiegen, noch und nöcher. Ich habe mal jemanden dazu sagen hören, ach ja, so schlimm ist das ja nicht, das ist ja nur ein Alpha-Strahler und nur bei oraler Aufnahme und Transkutan geht das ja gar nicht. Die Bilder, die Frieda Wagner, der dazu einen Film gemacht hat, nach außen getragen hat, die sind sowas von haarsträubend, dass selbst Krautchen von diesen Bildern entsetzt wäre. Also es ist wirklich ganz, ganz furchtbar.
Kinder, Bernd.
Die Kinder, also die Säuglinge, die Neugeborenen, die ihre Organe in einem Hautsack auf dem Rücken tragen, ohne Nase, ohne Augen, zugewachsen, komplett entstellt, ganz, ganz furchtbar. Also für mich war es wirklich ein Schocker und ich habe einige Bilder gesehen.
Wobei ich da jetzt mal ganz gewagt die These aufstellen würde, muss das unbedingt an dem Uran in den Flüssen liegen? Kann es nicht einfach andere Ursachen sein, dass diese Missbildungen entstehen? Weil, ich meine, es gibt ja auch einen großen Teil der Presse, die absichtlich gegen Amiland und vor allem gegen den Irak- und Afghanistan-Krieg hetzen. Da kommt sowas natürlich sehr gut. Also ja, vor allem, weil es eben Uran heißt. Urangeschosse, das kommt immer schön. Dann kann man...
Aber dass Uranmunition echt kein Spielzeug ist, das weiß man auch schon seit langem. Und dass
Frag mal die deutschen Bundeswehrsoldaten, die davon extrem entstellte Kinder haben oder selber krebserkrankt sind. Die werden dir was erzählen über die Uranmunition. Die werden hier auch nicht in der Presse vorgeführt. Die werden zum Psychiater geschickt und zum Arzt und totgeschwiegen mit einer Verschwiegenheitsklausel. Die
kriegen ihr Geld.
Geld und können dann vor sich hin vegetieren. Aber gerade die Bundeswehrsoldaten sind eben ich kenne einen ehemaligen Bundeswehrsoldaten persönlich, der an NATO-Manövern in Kanada beteiligt war, der krebserkrankt ist, der meinte, ja, das kann gut sein. Und der war
ja, aber das Problem ist ja, guck mal, du bist irgendwann mal in Kontakt mit Uranmunition gekommen, direkt ist es die Uranmunition schuld, dass du den Krebs bekommen hast. Das Problem bei den Folgen atomarer Verstrahlung ist ja eben, dass du es nicht wirklich nachweisen kannst, dass das jetzt nur durch diese Verstrahlung kam.
Also warte mal, ich habe mich letztens mit einem Missionar unterhalten, der war unterwegs, ich glaube es war, ich weiß nicht ganz genau aus welchem Land es war, er ist viel rumgereist, aber im Jemen meine ich war es, wo einfach dann zum Beispiel Panzer stehen, die eben mit Uranmunition verbombt wurden oder kaputt geschossen wurden und die Kiddies finden es natürlich geil, spielen daran rum, finden irgendeinen Scheiß und
dass nehmen nachher die Finger in den Mund.
Dass die alle hops gehen, das ist da ein offenes Geheimnis, also das ist da... dass Uranmunition nicht irgendwie das Heilwasser ist, da sind wir uns hoffentlich im
Klaren. Oh ja, das ist natürlich klar, aber ich meine, man muss auch sagen, dass die auch sehr effektiv ist.
Ja, also da, also wir müssen ganz klar differenzieren. Es ist effektiver Scheiß, mit dem kannst du ordentlich Schaden machen. Es ist wirklich vom technischen Standpunkt her und vom militärischen Standpunkt her, ist es großartig.
Genau. Warum ist denn Uranmunition besser als ganz normale Bleigeschosse?
Und das Tolle ist, dass die Treibstofftanks entzündet. Das ist richtig toll an Uran.
Sich eine Wolke, das Ding durchschlägt den Panzer wie ein heißes Messer Butter. Daraufhin entsteht eine Wolke, die sich entzündet und das ganze Ding wird von innen heraus getoastet. Ja, also militärisch gesehen ist das ein riesiger Fortschritt. Du kannst deinen Atommüll quasi auf dem Schlachtfeld deines Gegners kostenlos entsorgen, hast du quasi eine Double-Win-Situation.
Genau.
Ne? Du kannst Uran, weil es halt sehr schwer ist, viel besser
beschleunigen. Auch noch, ja. Das ist halt einfach ein sehr gutes Material für Geschosse, wenn du wirklich keinen Fick auf den anderen gibst. Und mal ganz ehrlich, wenn du Krieg machst, gibst du keinen Fick mehr auf den anderen.
Das ist ja, aber es hat genau. Problem, du räumst halt hinterher den Müll nicht auf. Nö. Wenn der Krieg vorbei ist, gehst du nach Hause, lässt vielleicht noch ein bisschen extra Scheiß da, wo du keinen Bock hast, hier mitzunehmen. Und wer da halt lebt, ist halt selber schuld, dass er halt im Kriegsgebiet lebt, ne?
Also wir haben in der Mediensituation hier mittlerweile eine etwas weniger hetzerische Darstellung der ganzen Geschehnisse. Wir müssen aber leider immer noch feststellen, dass die Grundlinie die gleiche ist. Wir werfen immer noch eine Annexion der Krim vor, also die Verletzung der territorialen Integrität, wobei die Krim so ein bisschen aus dem medialen Fokus geraten ist. Da muss ich den Kritikern definitiv zustimmen. Die Krim ist, seitdem sie jetzt so fest annektiert wurde, sezessioniert wurde, wie auch immer man das beurteilen möchte. Also ich denke, vom militärischen Standpunkt heraus hat Russland ein Interesse daran, die Krim zu halten. Es ist nicht sauber gelaufen. Also was läuft in dem Krieg schon sauber, darf ich dazu anmerken. Aber das ist eine Frage, die könnte man auch vor wenn es hier um Völkerrecht geht. Dann frage ich mich, warum klagt denn keiner gegen diesen Völkerrechtsbruch?
Meinst warum? Du, dass es irgendwen interessiert? Also jetzt mal ganz ehrlich, kein Staat gibt einen Fick auf Völkerrecht. Das ist immer nur was du den anderen vorwirfst.
Ja, nee, das
ist alle verstoßen dagegen.
Alle verstoßen dagegen. Und Schröder hat es auch offen gesagt. Da war Bittner, also das ist sehr witzig. Schröder sitzt bei dem Redakteur von der Zeit, Bittner, im Gespräch auf der Bühne und zitiert sich selber und sagt, dass sie da einen Völkerrechtsbruch in dem Krieg begangen haben, erstmal mit den neuen Konzentrationslagern argumentiert worden ist. Und insofern hat er gesagt, damals war die Situation so undurchschaubar, wir mussten intervenieren. Ne, das ist ja immer die Ausrede, jemand muss etwas tun. Und das war der erste Völkerrechtsbruch, der von unserer Seite ausgegangen ist. Und da kann man jetzt halten, was man von will. Aber die Darstellung ist natürlich in Anbetracht der Situation in der Ostukraine, wo ganz offensichtlich Russland mit Waffen liefert, also selbst bei unserer medialen Darstellung ist es offensichtlich, dass Russland hier in die Pflicht genommen wurde und hier mittelschweres bis schweres Kriegswaffengerät zuschustert und auch diese ganzen vermeintlich friedlichen Lebensmittelkonvois, die da über die Grenze rollen. Naja, also das ist natürlich, da kann man Kritik definitiv im Raum stehen lassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier eine systematische Infiltration der deutschen Medienlandschaft, was die Leitmedien und den Alpha-Journalismus anbetrifft, durch die NATO. Das ist de facto Realität. Das ist nicht nur irgendeine Wirklichkeit. Diese Leute sind Schreiberlinge für die Propaganda der NATO. Da muss man einfach das Internet bemühen und sich selber eine Meinung bilden. Man kann natürlich sagen, ich gebe keinen Fick, es interessiert mich ein Dreck, lass sie da Krieg führen, jeder hat seine Machtinteressen, sollen sie alle verrecken. Besser gestern als heute. Das kann man so sehen. Ich denke auch, dass viele so denken. Aber ich denke auch, dass viele sehr, sehr erschreckt sind und dass sie das erste Mal diese Fratze des Systems in diesem Konflikt sehr, sehr offen wahrgenommen haben und sich ein wenig selber fragen, was ist da los? Aber das Paradoxe oder das Phänomen dahinter ist, diesen einen Artikel, wo man es weiß, dem ist man kritisch gegenüber und wenn man sich bei etwas wirklich auskennt und einen Medienartikel der Leitmedien liest, dann wird man sehr schnell feststellen, ja, das ist eine Teilwahrheit, das ist so nicht ganz richtig, der Punkt ist sogar falsch, in dem Punkt muss ich zustimmen. Beim nächsten Artikel ist diese kritische Sichtweise, wo man sich eben nicht mehr so gut auskennt, dann wieder komplett über den Jordan oder über die Wupper geschickt worden und man glaubt dann das, was in diesem Artikel drin steht, weil man es eben nicht besser wissen kann oder nicht besser weiß. Und dieses Phänomen ist auch mal von Fefe in einer Alternativlos-Sendung aufgeführt worden und es ist wirklich interessant, sich damit mal zu beschäftigen. Also
Medienwissenschaften sind durchaus ein sehr, sehr gutes Thema. Aber viele, viele Auslandskorrespondenten haben sich dazu geäußert und haben Kritik an der Darstellung der Geschehnisse und an der Kriegshetze geäußert. Und Krone Schmalz ist zum Beispiel einer derjenigen, die ein Buch dazu veröffentlicht haben, dessen Titel mir jetzt nicht ganz bekannt ist. Das ist vor ganz kurzer Zeit rausgekommen, die auch gesagt haben, also was wir da betreiben, das ist so nicht korrekt. Und das hat auch mit einer dritten Säule der Demokratie, vierten Säule der Demokratie wenig zu tun.
Kurze Zwischenfrage. Und zwar, ich will mich relativ vernünftig informieren. Ich will möglichst wenig Propaganda und viel Wahrheit drin haben, habe aber nicht die Zeit, jeden Tag 4 Stunden zu investieren, um alles zu lesen. Was soll ich machen?
Ja, das ist dein Tipp. Das ist einfach die
Frage. Also neben Fefe. Fefe steht über allem, man sollte ihn lesen. Okay, was soll ich außer Fefe noch lesen?
Fefe leistet eine großartige Arbeit. Also sein Engagement möchte ich hier einfach mal hervorstellen. Aber es gibt auch andere. Ken Jebsen ist jemand, der sehr, sehr gute Experteninterviews führt. Ich habe an dem einen oder anderen was auszusetzen. Aber letzten Endes macht auch er einen guten Job und da stimme ich mit Fefe überein. Es ist unglaublich kompliziert, in einem solchen Konflikt überhaupt den Überblick zu behalten. Wir haben hier Details über Details. Wir haben hier sehr, sehr viele unterschiedliche Berichterstattungen. Wir haben russische Propaganda, wir haben NATO-Propaganda, wir haben die Stimmchöre, die hier irgendwie Partei für den einen oder anderen ergreifen. Wir haben ein ukrainisches Wahrheitsministerium, das gegründet worden ist. Man kann die Schlagzeilen überfliegen, man kann die New York Times dann mal als Kontrast lesen. Man muss sehr viel Zeit investieren. Also es lohnt einfach, wenn es einen interessiert, das tiefer zu verfolgen. Aber hier wirklich klar durchzublicken, ist selbst für Leute wie Alexander Ra, der ein erwiesener Russland-Experte und Osteuropa-Experte ist, nicht ganz so einfach. Und da stößt man an die Grenzen des Machbaren.
Ich habe hier gerade so eine Zwischenfrage. Ist denn die junge Welt lesbar oder ist sie voreingenommen?
Ach ja, die junge Welt. Ich habe sie auch mal mit auf den Fokus gehabt. Man kann sie lesen. Man kann sie lesen. Man muss sie aber genauso mit quellenkritischer Betrachtung analysieren, wie alle anderen Medien auch. Das gilt für Heise Telepolis genauso wie für den Spiegel. Wobei ich sagen muss, der Spiegel ist gar nicht mal das schlimmste Organ in diesem Ganzen. Ich finde wirklich Zeit und Süddeutsche sowas von haarsträubend, dass ich lieber den Spiegel online lese, als dieses propagandistische Gehetze, was ich da von Zeit und Süddeutsche bekomme. Also das ist mir so zuwider mittlerweile, dass ich auch Zeit online quasi gar nicht mehr anklicken mag. Heise Telepolis gibt sich sehr, sehr viel Mühe, lässt auch sehr, sehr viele externe Leute da rein, die da mal schreiben dürfen. Matthias Brückers ist einer dieser Journalisten, die auch ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben haben mit einem Co-Autor über die Ukraine-Krise mit dem Titel Wir sind die Guten, Ansichten eines Putin-Verstehers. Ich habe das Buch gelesen, es war eine Augenweide. Es war wirklich leicht zu verstehen, es war ein gutes Kartenmaterial drin, das kann man in 2 Tagen einfach so durchlesen.
Entschuldigung.
Sind wir noch online?
Wir sind online. Ich habe das für ein Thema gemacht. Kurze Frage. Was ich immer so bis jetzt gemacht habe, ich habe versucht, die Extreme zu nehmen und das zu schütteln. Also ich lese irgendwie, mal lese ich ganz kurz Bild.de, schlag mich ruhig, mal lese ich irgendwie, mal schaue ich mir Russia Today an und mal die Fox News, schüttel das und guck dann, ob in der Mitte vielleicht so ein bisschen Wahrheit dabei ist.
Natürlich. Man muss da einfach nach seinem eigenen Gusto gehen. Generell empfehle ich einfach, Fachbücher zu dem jeweiligen Gebiet zu lesen. Fachbücher sind jetzt nicht unbedingt populärwissenschaftliches, aber das ist der erste Annäherungspunkt. Peter Scholler-Thur, sein Lebenswerk ist Sucht seinesgleichen. Ich mag Peter Scholler-Thur sehr, sehr gerne. Er hat das Buch geschrieben, Russland im Zangengriff, und hat die Situation analysiert, die dort als NATO-Osterweiterung drin ist, und ist ein wirklicher Experte, den man sehr, sehr gut lesen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, zu dem Thema Brzezinski zu lesen, die einzige Weltmacht. Es lohnt sich auch, Matthias Brückers zu lesen und auch Daniele Ganser.
ist das Buch von Krone Schmalz, habe ich noch nicht gelesen, würde ich aber auch erstmal so als Leseempfehlung mitgeben. Willi Wimmer, ein CDU-Politiker, der auch lange Zeit sehr aktiv war, hat sich sehr, sehr lange und sehr, sehr kritisch mit der Ukraine-Krise beschäftigt und hat jetzt vor kurzem das Buch herausgebracht, Die Wiederkehr der Hasardeure, ein sehr, sehr großes Werk, was wahrscheinlich ein, zwei Wochen dauern würde, durchzuarbeiten, wenn man daneben arbeiten muss. Aber es ist auf jeden Fall Material dazu da und es lohnt sich auch, die verschiedenen Strategiepapiere einfach mal zu ergoogeln und sich die Zeit zu nehmen, diese teilweise 15 bis 20 Seiten durchzulesen, um sich ein etwas differenzierteres Bild davon zu machen. Man muss natürlich dann schon 1, 2, 3 Stunden am Tag seiner Freizeit neben 8, 9 Stunden Arbeit dafür opfern. Wer was wissen will, der muss sich ein bisschen Mühe geben. Das gilt aber für alles. Also ob du lernen willst zu programmieren, dann kannst du sagen, so, das dauert Jahre, bis da was Vernünftiges bei rauskommt. Ob du lernen willst, Skischanze zu springen oder Biathlon oder Triathlon, das sind alles Sachen, dafür muss man Zeit investieren. Man muss halt sich selber darüber klar werden, wo liegen die eigenen Präferenzen und die Prioritäten. Und wenn das Wissen über so eine Krise einem dann dazu hilft, etwas über diese Welt und über unser Wertesystem zu verstehen, dann kann jeder Bernd sich dazu im Internet und auch Literatur besorgen und dazu dann die jeweiligen Artikel in der Presse vergleichen. Und er wird halt sehr, sehr schnell feststellen, dass das, was ihm geliefert wird, nicht ausreicht, um zu verstehen, was dort passiert. Und das Optimum wäre natürlich, in so eine Region zu fahren, einen Dolmetscher dabei zu haben und die unterschiedlichen Seiten persönlich zu interviewen, das Ganze zusammenzutragen und dann selber eventuell Produzent zu werden, statt einfach nur Konsument sich hinzusetzen und zu sagen, liefer mir mal alles, ich will das konsumieren, um dann nachher als Klugscheißer da zu sitzen und zu sagen, ach, der schmeißt nur mit Halbwissen um sich und ja, ich weiß das eh alles viel besser und das ist eventuell ein Russlandversteher oder ein Propagandist der NATO oder was weiß ich nicht alles. Ist letzten Endes jedem selber überlassen, aber dann soll diese Person sich auch mal fragen, inwiefern sie selber Produzent ist, statt nur Konsument und eventuell dann auch aktiv werden. Ich begrüße es immer, wenn Leute wach werden und aus ihrer Mimimi und ich heul mir einen ab und
Jetzt macht Bernd doch nicht kaputt.
Also, nein, aber ich möchte es nur dazu anhalten, dass wenn Bernd sagt, ja, er hört ja auch zu. Also wir haben ja auch einige Zuhörer. Danke dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt, auch wenn ich rede wie ein Wasserfall und sehr viel und Arm von mir gebe. Ich bitte dies zu entschuldigen. Aber werdet aktiv, widmet euch einem Thema. Es muss nicht das Thema sein, um Himmels Willen. Ich will niemandem vorschreiben, womit er sich zu beschäftigen hat. Aber ich begrüße immer jederzeit jegliches Engagement und hier ist ja auch eine Menge unterwegs. Insofern sucht euch das, was euch interessiert, macht eigene Sachen dazu, schreibt dazu, ergänzt dazu und insofern das Engagement.
Und das ist Wichtigste, großartig. Ruft bei Berndian an. Das ist das genau, Allerwichtigste.
Ruft bei Berndian an. Ruft jetzt an und stellt alles richtig, was unser Studiogast heute falsch erzählt hat.
Genau. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Musikpause und danach läuft hoffentlich der Hörer heiß.
Also, wie wär's mit...
Haben wir die Eisenhower-Farewell-Rede?
Eisenhower wants us of the military-industrial complex.
Ja, das wäre super.
Okay, dann machen wir das. Hört ihr jetzt Eisenhower und viel Spaß und bis gleich, Bernd, und ruf an.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. Until the latest of our world conflicts, the United States had no armaments industry. American makers of plowshares could, with time and as required, make swords as well. But we can no longer risk emergency improvisation of national defense. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. Added to this, 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence, economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and livelihood are all involved. So is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.
So, wir sind wieder auf Sendung.
Our world has been destroyed. Civilization is in a time of great.
Jemand da? Tja, da hat sich wohl Skype aufgehangen. Wie passend. Oder sie sprang mich an. Man weiß es nicht. Schalten wir erst nochmal um auf Musik und klären im Hintergrund die technischen Probleme. Deswegen geht's jetzt weiter mit der Hymne des Roten Oktobers. Viel Spaß, Bernd. Die Anrufe haben sich auch wieder gefunden.
Yay!
Technikprobleme sind beseitigt. Bernd kann trinken.
Okay, jetzt die große Frage. Wer war das mit dem Technikversagen? Die Russen, die Amis? Doch Nordkorea?
Also ich möchte hier auch nochmal an der Stelle einwerfen. Unser Studiogast hat behauptet, die Medien seien nicht objektiv und würden eigene Interessen vertreten. Das ist so nicht ganz sichtig. Wir von Berndian sind das neutralste und objektivste Medium, das ihr hier draußen finden werdet. Beweisen tun das unsere Animo-Sendungen, Sendern über Loli-Liebe und über Safe Spaces und was wir nicht schon alles hatten. Also wenn hier irgendjemand unvoreingenommen und objektiv ist,
würde ich sagen. Es ging um Alpha-Journalismus und die Mainstream-Medien.
Ja, wir sind doch wohl Alpha und Mainstream.
Ihr seid objektiver.
Mit uns kann man sogar darüber diskutieren, ob der Holocaust stattgefunden hat, ohne dass wir arschverletzt sind. Ja. So objektiv sind wir.
Mal einige Bernds meinten, hur, hur, jauch, jauch. Dann ruf mal bei Jauch an und sag ihm deine Meinung. Kommst du in die Sendung? Nein. Aber bei uns, tolle Überleitung, oder? Bernd, ruf an und erzähle uns deine Meinung. Sag, was du meinst, beweise den Studiogast falsch. Bei Jauch kannst du es nicht, du kannst einen Brief schreiben und der wird dann von einem Praktikanten beantwortet.
Schick ihm eines deiner Bilder, dann wird er dir garantiert zuhören.
Ja, yeah. Also Bernd, ruf uns an, beweise uns falsch. Was denn?
Also manche Bilder sind schon hart.
Meinst du die drei Nazis in dem
Feld? Ja, die da auf
dem. Ich finde das super.
Ich finde es großartig.
Wenn dir sowas gefällt, ich hab da ein wunderschönes Bild von einem Nazi, der eine Katze streichelt. Da unten stand genug Bildkrieg für heute.
Ach ja.
Können wir das mit dem Faden postieren?
Herrlich.
Also Bernd, ruf an. Wir haben jetzt gesagt, okay, 2 Stunden lang gibt's jetzt vorbereitetes Thema. Jetzt haben wir 1 Stunde lang Diskussion. Ruf an. Oder
Gedisse.
Oder Gedisse. Ruf an und...
Wieso halbe Stunde? Wir haben es doch gerade mal 15:45.
Ja, Stunde habe ich... Ja, Stunde, also, halbe Stunde.
Rundum. Ich würde sagen, wir überziehen bis 10 nach.
So. Ich würde sagen, um 10 nach nicht, weil wir alle heute Morgen arbeiten müssen und er auch.
Toll.
Also ich ihn überziehen, aber...
Apropos, nächste Woche können wir Sonntag eine ganz lange Sendung machen. Dann habe ich nämlich 1 Woche Urlaub und dann kann ich ganz lange wach bleiben. Oh. Dann machen wir die Sendung über den Holoklaus.
Also Bernd, ruf an, du Penner. Eben hast du dich ganz in einem Faden beschwert und jetzt rufst du nicht an. Was soll das denn?
Kann mal jemand einen neuen Faden machen? Der alte ist auf Autosäge.
Bitte?
Ich sagte, kann mal jemand einen neuen Faden machen? Der alte ist jetzt auf Autosäge.
Jupp, können wir gleich machen.
Ich speichere mir mal den ganzen Faden.
Lösch es, schreite zur Tat.
Nein. Ich fasse nichts an. Mach du mal den Faden. Mach du mal einen neuen Faden auf.
Ich bin im VPN, ich kann nicht postieren.
Ah.
B.
Ich schau mal gerade, ob ich überhaupt gebannt bin.
Also Bernd, nichtsdestotrotz, ob Faden auf Autosäge oder nicht, ruf an. Nein, das war nicht das Katzenbild, das war ein Hitlerbild.
Oh, ich also kann Bernd, postieren.
Ruf an, du Streithahn, du.
So. Lassen wir jetzt unseren Ström-Server den Faden öffnen. Ich denke, das ist eine gute Idee.
Ich denke, das ist keine gute Idee.
Warum nicht?
Ja, merkst du, die Tonqualität wird direkt schlecht.
Achso, wir werden auch einige PDFs als Paket in der Nachbereitung der Sendung hochladen. Ich habe hier einen Bernd gefunden, der hat auch schon das Buch gefunden von Matthias Brückers. Da werde ich die PDF auch mit hochladen, weil das läuft ja eh über einen Server, der nicht hier ist. Und dann kann das derjenige lesen, der da Bock drauf hat. Da ist auch noch ein bisschen anderes Material. Also auch die Scholler-Tourbücher sind dabei und ein paar andere PDFs, ein paar Strategiepapiere und so weiter. Insofern, ja.
Gab es jetzt eigentlich schon gezielt Assassinationen von bestimmten Personen im Zuge dieses ganzen Ukraine-Themas? Kann man nachweisen, dass irgendjemand gezielt ermordet wurde?
Das ist eine geile Frage.
Also was heißt nachweisen? Mehr als nur Aluhut in dem Fall.
Mehr als nur Aluhut. Also es gab ja diese Academy-Söldner-Geschichte, die einen Einsatz hatten in der Ostukraine. Ich denke, dass da schon gezielt, ich meine, die Todesliste der Amerikaner ist ja bekannt. Ne? Da ist ja auch mit JSOC, also Joint Special Operations Command, für die, die es noch nicht kennen. Also es stehen unendlich viele Menschen auf dieser Liste, von der die Amerikaner sich vorbehalten, diese Personen, egal wo sie sich auf dem Globus befinden, zu töten. Via Drohne, via Blackside Operation, via was weiß ich nicht alles, was sie da im Köcher haben an Pfeilen. Und insofern gehe ich davon aus, dass dieser gezielte Einsatz in der Ostukraine von den Akademie-Söldnern auch dazu gedient hat, Führungsköpfe gezielt zu töten. Da ist also aus meiner Sicht gar kein Zweifel dran. Wer das genau war, das ist natürlich streng geheim. Das wissen nur CIA-Operatives und insofern, das ist ears only, wie man so schön sagt. Also paperless. Da gibt es dann auch keine großen Akten, die dazu eventuell später veröffentlicht oder geschreddert werden müssen.
Das ist natürlich klüger als wie damals zu KZ-Zeiten.
Ja.
Eine andere persönliche Frage. Was meinst du, wie viel Macht hat der US-amerikanische Präsident wirklich?
Ich denke, dass er über sehr, sehr viel Macht verfügt. Aber ich denke, dass er natürlich genauso Erfüllungsgehilfe ist der Agenda, die dahinter steht. Um das mal auf Obama zu beziehen, Obama an sich hat natürlich theoretisch auch die Macht zu sagen, ich will den Tod sehen. Aber Obama ist nun kein militärischer Fanatiker. Der ist Anwalt, der ist Jurist, der glaubt, er kämpft auf der Seite der Guten. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
Glaubt Putin das auch?
Ja, Putin glaubt natürlich auch, er kämpft für das Gute. Ja? Für das gute Russland oder für was weiß ich nicht. Aber ich glaube, Putin ist der cleverste Spieler in diesem gesamten Geflecht und ich glaube, dass er es sehr viel besser versteht, der Partikularinteressen in seinem Land Herr zu werden, als es zum Beispiel ein Obama jemals könnte. Weil der militärisch-industrielle Komplex und auch der Öl- und Gaskomplex, der da mit dranhängt, der ist einfach schon gigantisch. Und es hat mal jemand beschrieben, der die EU-Washingtoner Politik sehr gut kennt. Der meinte, wenn der Präsident an die Macht kommt, dann wird er von allen Seiten in so eine Art Kokon eingepackt und von allen Seiten bombardiert mit Ideologie, Informationen, Beweisen, Geheimdienstberichten und somit komplett auf Linie gebracht des Komplexes, der dahinter steht.
Aber welcher Komplex? Also ist es Donald Trump mit seinem Geld? Sind es irgendwelche Industriellen? Irgendwelche Bush-Clan, Bun and Bones, die Illuminaten, die Juden? Ich meine, wer zieht denn die Strippen? Wer ist wirklich hinter dem?
Also kann es sein, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut?
Durchaus. Das ist auch möglich. Aber die Guideline ist ganz klar. Wir sind das neue Rom. Ja? Und das wird jetzt keiner so öffentlich einfach mal sagen, aber das ist die Grundlinie, die dort herrscht. Wir haben die Verantwortung, die Welt neu zu ordnen, zu beherrschen, zu verwalten, zu unterdrücken und zur Not überziehen wir die Länder, die uns nicht einfach folgen, mit Chaos und Krieg und bomben eventuell das ein oder andere Land dann in die Steinzeit zurück. Ja.
Und wer zieht die Strippen?
Ja, das ist eine Zentralisierungsthese. Es gibt hier keine zentrale Macht, die sagt, wir ziehen die Strippen. Das ist ein Geflecht aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen, sehr, sehr vielen unterschiedlichen politischen einflussnehmenden Gruppen. Die Tea Party ist zum Beispiel eine solche. Exxon und Chevron ist ein großes Unternehmen. Die Wall Street an sich ist aufgeteilt in sehr, sehr viele Unternehmen und auch die leitenden Personen dort haben nicht immer freie Entscheidungsgewalt. Die Ratingagenturen gehören definitiv in diesem Krieg dazu und ein sehr berühmter deutscher Börsenfuchs, Mr. Dax, den der ein oder andere Bernd vielleicht kennt, Dirk Müller, hat mal dazu gesagt, dass die Ratingagenturen so etwas wie die fünfte Flotte sind, die neue fünfte Flotte. Und die Ratings von denen sind ja auch massiv 2008, 2009 in die Kritik geraten. Und die Abwertung Russlands, die hier vorgenommen worden ist, ist ja auch eher lächerlich. Insofern, das ist keine zentrale Macht. Also hier ist keine kleine eingeschworene Gruppe von Skull and Bones, Illuminaten oder sonstigen Leuten, die das Ganze oder Einzelpersonen, die das Ganze leiten, sondern es ist ein Geflecht aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen...
Oh, wir haben einen Anrufer.
Hoho, nimm ihn in die Sendung rein.
Ja, warte mal.
Mal schauen, ob du es hinbekommst. Kurze Frage noch, was ist die fünfte Flotte?
The Fifth Fleet, Google es. Ich hab das nur mehr oder weniger paraphrasiert. Das ist, ich glaube, stammt aus dem Zweiten Weltkrieg oder so. Fünfte Flotte, keine Ahnung.
Hier, ich bin Konferenzleiter.
Wir haben einen Bernd.
Warte mal, schreibt dir mal den Namen. Den müsstest du auch in der Liste schon haben.
Der eigentlich was fragen wollte, wahrscheinlich zu meiner moralischen Grundeinstellung, ob es gerechtfertigt ist, Rohstoffkriege zu führen, damit wir es schön warm haben und die Kinder in Afrika verhungern können. Und dann kann ich einfach nur dazu sagen, nee, ich finde das nicht ganz so toll. Rohstoffkriege sollten irgendwie schon auf einer gesunden, wenn wir die Marktwirtschaft so proklamieren, marktwirtschaftlichen Austauschlogik basieren und nicht einfach auf, wir nehmen uns das, was wir haben wollen. Ja. Hier läuft ein Anruf.
Ja, aber ich krieg's alle.
Die fünfte Flotte. Ja, da ist es.
Ja, aber ich bin kein Konferenzleiter. Er kann mich nicht anrufen. Also kann er schon, aber es bringt mir nichts.
Ach so, dann hören die anderen Bernds das nicht. Das
ist halt nee, ich bin kein Konferenzleiter. Ich darf ihn gar nicht reinnehmen. Ich habe keine Rechte.
B, kannst du vielleicht die Rechte vergeben?
Ich bin ihn gerade am raussuchen. Wo er ist?
Ich hab dir doch den Namen geschickt, B. Kannst du ihn anrufen?
Muss ich mal suchen. Warte. Sie, ist da ein Doppelpunkt am Ende? Wirklich im Namen oder?
Weg. Warte mal hier, das ist jetzt neuer, warte mal.
Wartnik, es heißt Wartnik. Seine alberne Systemtheorie, alle Schwächen von Bordius-Habitus ohne die Vorteile 010 würde kein gesellschaftliches Paradigma daraus entwickeln. Habe ich auch nicht getan. Also an Luhmann kommt man in der Soziologie auch vorbei, an Bourdieu kommt man nicht so ohne weiteres vorbei. Aber Luhmann mit seiner Systemtheorie hat sich schon selber sehr unverständlich gemacht. Da muss ich dem Bernd leider recht geben. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Luhmann den Heiligen Gral gefunden hat, aber Bourdieus Habitus, klar, ne, das lernt man einfach als Grundwissen. Und insofern war das einfach nur die konsternierte Aussage eines Soziologen, der dann irgendwann mal gesagt hat, so, ja, bei dem Mediensystem wundert es mich quasi überhaupt nicht, dass die ganze Bevölkerung irgendwie ein Fähnchen im Winde ist und keinen Plan davon hat, was eigentlich losgeht. Aber da ist Luhmann sicherlich nicht der Erste. Dann habe ich hier noch ein M1, M2, M3 BWL Erstsemesterabend ins Gras. Ja, also ich bin kein BWLer. Ich bin in dem Punkt habe ich auch gesagt, gebt mir Input. Das ist ganz, ganz wichtig, dass hier auch ergänzt wird. Aber es ging um die gefühlte Inflation in dem Punkt und insofern. Ist Inflation auch etwas, das man mit sehr, sehr vielen kritischen Ökonomen sehr, sehr lange diskutieren kann? Und ich habe da unterschiedlichste Meinungen gehört. Ganz klar. Welche Referenzen hat der Anrufer? Bin gerade erst dazu gestoßen. Habe mich lange damit dem Thema beschäftigt, ein bisschen was dazu gelesen, aus Fachbüchern, aus populärwissenschaftlichem Kram und habe auch die Medienartikel dazu gelesen und das ganze Jahr über verfolgt. Verschiedene Experteninterviews dazu gehabt und eigene Quellen, die besagte Ukrainerin, verschiedene Experten aus meinem Berufsleben, ein Unternehmer vielleicht, falls das den einen oder anderen interessiert, für den wir ein Projekt gemacht haben, der nach Russland expandieren wollte und dem wir ein Ukraine-Projekt vorgeschlagen haben, der meinte, in ein zukünftiges Kriegsgebiet werde ich keine Millionen investieren, das können Sie getrost vergessen. Und das wusste der ein ganzes Jahr, bevor die Sache so eskaliert ist. Da war ich in der Situation überhaupt nicht drauf vorbereitet und konnte nichts damit anfangen. Aber heute verstehe ich das ein bisschen besser. Und der Typ war wirklich mit sehr, sehr vielen Wassern gewaschen.
So. Bernd schreibt mich gerade an und sagt, dass Ratingagenturen alle unter einer Decke stecken, indem sie nämlich zur gleichen Uni gegangen sind, in den gleichen Country-Clubs sitzen und so weiter.
Richtig. Das ist eine kleine Finanzsekte, die dort völlig, völlig korrumpiert nur den Kriegsinteressen der Amerikaner dient und hier die Welt sich untertan machen soll. Man muss dazu verstehen, dass die Amerikaner deklariert haben, dass die Säulen ihres Imperiums auf neue Füße gestellt werden. Das eine sind die Finanzen und damit auch die Ratingagenturen. Das andere sind Patente, was man vielleicht im Zuge von Monsanto und Agrogentechnik mitbekommen hat. Und die dritte große Säule sind Informationen und Informationstechnologie. Das ist quasi das neue Fundament. Und die Ratingagenturen sind da eine kleine Sekte. Genauso wie aus den amerikanischen Geheimdienstkreisen fast alles von der gleichen Uni kommt und den gleichen Whisky trinkt.
Okay, hab ihn jetzt.
Ah, sehr schön.
Auch der hieß ich sag's nicht, aber was? Du hast mir den falschen Skype-Namen gesagt. Ich habe es irgendeinen Mongo angeschrieben.
Ich wurde eben mit dem
Account. Du musst Rechtsklick machen und den Skype-Namen anzeigen lassen, nicht den Nummernanzeigenamen.
Mit der Account hat mich aber gerade angerufen, der ich dir was geschickt habe. Egal.
Hallo
Bernd.
Hallo Bernd.
Hi. Ja, soll ich gleich mit meiner ersten Frage loslegen?
Bitte.
Sehr gerne.
Du hast ja gesprochen, dass wir aktiv werden sollen, aber zum Aktivwerden gehört ja nicht alleinige Informationsaufnahme und die Aufklärung anderer, sondern aktiv werden heißt ja auch wirklich was verändern.
Richtig.
Und was kann man da tun?
Das ist die Gretchenfrage. Dazu muss man sich überlegen, was stört einen? Es hat gezeigt, dass Betroffenheit immer besonders dazu anregt. Ich möchte ein Beispiel nennen. Das TTIP-Handelsabkommen, das zwischen der EU und den Vereinigten Staaten von Amerika verhandelt wird. Hier kann man aktiv werden, indem man versucht zu recherchieren und darzustellen, wie vorherige Handelsabkommen verhandelt worden sind, welche Inhalte darüber waren. Man kann mit Kampakt sich auch streitbare Leute holen, die Erfahrung auf dem Gebiet verfügen, Aktionen starten, Demonstrationen starten, Aufklärungskampagnen starten, Informationsportale schaffen im Internet, Leute dazu anzuregen, ebenfalls aktiv zu werden. Ihr könnt Bücher schreiben, ihr könnt Blogs betreiben, ihr könnt...
Ja, aber das gehört ja zur Information und zur Aufklärung. Okay, Demonstration hat wirklich dann schon politische Reichweite. Bloß haben wir es bei den scheinbar demokratischen Staaten, so auch Deutschland, dass Technologien entwickelt werden, die dazu missbraucht werden oder also scheinbar missbraucht, die sind eigentlich genau dazu entwickelt, das sehen wir auch bei den Occupy-Demonstrationen, die sind für den Terrorismus bzw. gegen ihn entwickelt, aber werden auch für demokratische Demonstrationen dann eingesetzt, um halt sowas niederzuschlagen. Ist das dann wirklich noch die Lösung?
Es gibt einen sehr, sehr schönen Ansatz vom CCC, vom Chaos Computer Club, dessen Arbeit wirklich sehr ehrenhaft ist. Klar, auch komplett unterwandert, weil das lässt nicht lange auf sich warten bei dem Engagement. Das nennt sich Politik hacken. Ein schönes Beispiel ist, dass man Kampagnen gestartet hat über Desinformation, indem man gesagt hat, dieses Unternehmen wird Entschädigungen zahlen an die Opfer, die durch unsere chemischen Unfälle zustande gekommen sind. Und der Aktienkurs des Unternehmens ist ins Bodenlose gestürzt. Also wenn das kein Aktionismus ist. Ich kann einfach nur den Hut ziehen vor diesen beiden Herren, die sich diese Mühe gemacht haben. Schaut euch die Beiträge an, die der CCC zu Politikhacken veröffentlicht hat. Da werdet ihr Anleitungen dazu finden, was man aktiv verändern kann.
Aber ist das nicht nur Symptomlinderung, wenn man ein Unternehmen entsprechend demontiert, dass dann ein anderes nicht sofort die Stelle einnimmt im Kapitalismus?
das ist die Krux. Also wenn ich darauf eine klare Antwort hätte, ich würde sie dir geben. Aber man kann immer nur was im Kleinen verändern. Sucht euch Leute, die wirklich Hilfe brauchen, die Motivation brauchen, weil sie keine Kraft mehr haben. Es fängt wirklich damit an, alten und gebrechlichen Menschen über die Straße zu helfen, um das mal sinnbildlich zu machen. Ja, der eine
Bernd. Aber das ist jetzt ein bisschen zu inkonkret.
Inkonkret. Geht in den Bundestag und haltet ein Schild hoch, was von der Kamera aufgefangen wird. Gründet
also das geht nicht, da wird man im Vorhinein abgefangen. Ich habe das versucht, ich bin mit entsprechenden T-Shirts und Materialien reingegangen, ich wurde abgefangen.
Das müsst ihr natürlich undercover machen, Leute. Ihr könnt ja nicht offen mit dem T-Shirt in den Bundestag.
Du wirst entsprechend kontrolliert vorher.
Wir haben es doch schon geschafft. Also
zieh dir das T-Shirt falsch rum an und dreh es auf dem Zwischengang und dann, keine Ahnung.
Aber zu muselig aus.
Öffentlichkeit schaffen ist der erste Schritt. Das gehört immer noch in den Bereich der Information. Aber ihr könnt Vereine gründen, wo ihr versucht, Geld zu sammeln, um Projekte zu unterstützen, die sich einem speziellen Thema gewidmet haben.
Zum Beispiel weniger Musel in Deutschland. Ich möchte hier mal auf Pegida anspielen. Da sieht man ja, was passiert, wenn man Vereine gründet.
Ja, die Vereinsmeierei Deutschlands ist natürlich auch berühmt und bekannt und kann man auch nur mit Vorsicht genießen. Aber aktiv werden bedeutet leider in dieser kapitalisierten und kapitalistischen Welt auch Geld zu sammeln und es für sinnvolle Projekte auszugeben. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt in Amerika ein Projekt, das nennt sich Killer Coke. Die haben eine Dokumentation darüber gedreht, wie Coca-Cola systematisch mit ganz obskuren Mitteln Gewerkschaftler in Südamerika umbringen lässt und haben Anwälte eingebunden, haben geklagt und haben sonst noch was gemacht, damit diese ganze Morderei endlich aufhört. Da sind zahllose, also bis zu 600, die Zahl, die mir bekannt ist, Gewerkschafter umgebracht worden. So etwas zu unterstützen, ist auch aktiv werden. Sowas selber voranzutreiben oder eventuell mit Fachwissen zu unterstützen. Bernd, wenn du ein Anwalt bist oder dich mit Völkerrecht auskennst, könntest du eine Erörterung schreiben. Wenn du ein Sprachspezialist bist, könntest du zum Beispiel Strategiepapiere übersetzen und die ins Internet stellen und sehr, sehr hochgradig vernetzen.
Wer liest das denn am Ende? Ich sag jetzt mal beispielsweise die ganzen Edward Snowden-Enthüllungen. Da gehen doch gefühlt 90% immer noch unter in der Geschichte.
Ja, du brauchst natürlich Experten, die es auswerten, aber ich meine, der Guardian, die haben ja Leute dran gesetzt, die machen nichts anderes, als den ganzen Lodenscheiß durchzulesen und es so aufzubereiten, dass es der 0815 Leser auch versteht. Natürlich okay, musst du das Expertengebiet raussuchen und dementsprechend dann auch mitmachen. Also du könntest natürlich nicht mitmachen, weil du in keinem Fachexperte bist, aber...
Aber das Problem ist ja auch, wenn ich jetzt anfange zu recherchieren und stelle fest, Russland sind nicht die Bösen, dann werde ich da von den Medien nur runtergemacht und als Nazi dargestellt oder als Putin-Versteher. Die Medien selbst sind doch so parteiisch, dass man doch immer nur den Kürzeren ziehen kann.
Ja, dann mach doch ein eigenes Medium auf. Wie wär's mit einer Radiosendung? Haha.
Wir sehen doch am Beispiel Ken Jebsen, dass dann solche Leute schnell diffamiert werden. Die rücken dann sehr schnell in den Fokus und es wird sofort etwas gesucht, um diese Leute zu diskreditieren.
Stimmt, Ken Jebsen hat ja mal eine Radiosendung gehabt auf Radio Fritz. Und der wurde ja dann abgesetzt, weil er angeblich den Holocaust verleugnet hat oder so.
Total lächerlich, der war 20 Jahre bei den Öffentlich-Rechtlichen, der weiß genau, wie der Hase läuft und hat irgendwann gesagt, ich habe auf diese Manipulation keinen Bock mehr und ich will jetzt nicht alles hochhalten, was Ken Jebsen gemacht hat. Der hat auch Leute interviewt, wo ich mir denke, naja, das wäre jetzt nicht unbedingt meine Adresse.
Ja, aber das gehört doch zum Journalismus dazu.
Das wollte ich gerade sagen. Es gehört zum Journalismus dazu, alle Seiten anzuhören und dem Leser, Zuhörer, Zuseher zu ermöglichen, sich ein eigenes Bild davon zu machen und möglichst objektiv dem auch eine Möglichkeit zu geben, seinen Standpunkt darzustellen und zu differenzieren. Und dann wird man, Bernd ist ja nicht dumm, schnell merken, ist das ein Pfosten, ist das ein Propagandist, ist das ein Blender, ist das jemand, der wirklich Interessen verfolgt? Insofern, Medienkompetenz steht hier ganz, ganz weit oben, was Pfeffer auch einfach nur so bestätigen würde, aber weil er ja auch den einen oder anderen Hoax raushaut.
Also wenn ich jetzt mal das Thema Medienkompetenz mache, dann würde ich sagen, dass Bernd schon sehr qualifiziert ist. Also ich würde mal behaupten, doch ernsthaft, Bernd erkennt Bezahlschreiben schneller als der 0815 Leser, weil auf KC einfach ist KC ist glaube ich die beste Schule, um einerseits Hass abzukönnen, andererseits um irgendwie Sachen
ins Leid. Wir müssen jetzt hier nicht im Kreis wichsen und Bernd hochloben. Ich glaube, wir sollen ein bisschen pragmatischer jetzt denken und gucken, was können wir genau machen. Und wenn die Leute wirklich informieren und aufklären, dann haben wir auch durch die Informationen der Geheimdienste, wenn du genau weißt, was für Seiten jemand besucht. Und gerade Bernd, wenn du bei dem Beispiel bist, besucht dann sehr abstruse Seiten. Allein nicht nur KC, es gibt auch verschiedenes Material, was noch viel gefährlicher ist. Und Geheimdienste wissen das, nicht nur die NSA, glaube ich. Ich glaube, andere Staaten haben auch ähnliche Informationen über uns, was nicht geleakt ist. So, die haben auch entsprechend uns in der Mangel. Wenn wir wirklich in die Öffentlichkeit treten und eine Gefahr für das System darstellen, dann können die uns unter Druck setzen.
Richtig, genau.
Aber ich meine, selbst wenn du nichts hast, womit sie dich unter Druck setzen könnten, dann wird eben irgendwas erfunden. Das ist doch auch kein Problem. Dann wird ihm eben Kinderpornos untergeschoben und schon ist der Tod in der Öffentlichkeit auf Lebenszeit.
Aber
das ist doch kein Problem. Also ich meine, damit musst du doch rechnen.
Die Anzahl oder du machst einen Fallschirmsprung und der Fallschirm geht nicht auf.
Ja, oder du gibst in der Rechtskurve zu viel Gas.
Rechtskugel.
Haider war das, glaube ich.
Ja.
So, aber was man, ich meine, du wirst nicht sofort von unseren Geheimdiensten in den Fokus genommen, nur weil du ein bisschen aktiv wirst. Du musst schon eine Reichweite haben. Du musst schon wirklich was bewegen. Du musst jemandem wirklich gefährlich werden. Du musst in Interessensgruppen wirklich an den Karren pissen. Komm erstmal so weit. Das ist nicht ganz so einfach, solche Leute richtig an den Karren zu pissen. Aber letzten Endes, die Frage ist, was wollen wir verändern? Was wollen wir wirklich bewegen? Und wenn man da anfängt, dann sind es in der Regel kleine Dinge, die wir verändern wollen. Ja, mehr Wohlstand oder mehr Demokratie, mehr Frieden. Ich weiß es nicht. Jeder hat da seine...
Mehr Wohlstand geht ja schon mal nicht.
Mehr geht immer.
Das geht praktisch nicht, wenn wir das global denken. Ja, sonst müssen wir nationalistisch denken.
Nein, also noch mehr Wohlstand, das halten wir auf Dauer nicht mehr aus. Also, aber die Frage ist, glaubst du, die Chinesen sind so aufgeklärt, dass sie sagen, ich will aber nur einmal in der Woche 200 Gramm Fleisch essen, weil das verseucht unser Klima und verpestet unsere Luft? Die denken gar nicht so
weit. Langfristig schon.
Langfristig, ja. Bis dahin sind unsere Ressourcen aber...
Die Chinesen denken eher langfristig.
Ja, aber nicht der einfache Bürger, nicht das einfache Volk. Das einfache Volk will vollen Magen. Erst das Fressen, dann die Moral. Bertolt Brecht.
Welche Partei kann ich wählen?
Ja, oh Gott, die Krux. Eigentlich keine, weil alle korrumpiert.
Die Partei.
Die Partei ist eine gute Wahl.
Jetzt mal ernsthaft, könnte ich die Partei wählen und es würde sich was ändern?
Ich finde die Arbeit, die die Partei gemacht hat, bisher großartig. Ganz, ganz großartig. Die Interview, also die Ansprachen, die da im EU-Parlament gelaufen sind, da kann ich einfach nur den Hut vorziehen. Der Typ hat echt Eier.
Nicht nur die Reden, sondern wirklich die politischen Aktionen, die konkret was verändern, wie zum Beispiel das mit diesen 5-Euro-Scheinen kaufen, das genau das entlarvt hat mit den Parteispenden. Das ist doch wirkliche Arbeit.
Super Beispiel für Aktionismus, für Aktivität, für selber aktiv werden. Genau sowas durchzusetzen und zu unterstützen. Alleine das zu supporten, das mitzumachen, da was zu spenden, das ist schon ein Teil, den kann man selber bewegen. Also wenn ich richtig Geld hätte, da auch den einen oder anderen mit ein bisschen Kohle zu unterstützen, dann würde ich das definitiv schon machen. Aber ich bin selber dabei, noch eine Lösung zu finden, was ich da machen kann. Aber der erste Schritt ist immer Information. Insofern habe ich es da auch genauso kompliziert wie alle anderen auch. Vernetzt euch. Vernetzt euch aktiv, real, von Angesicht zu Angesicht. Überlegt euch zusammen, was könnt ihr verändern in eurem Umkreis. Die Linke, Gregor Gysi, ist ein sehr, sehr kritischer Redner, der immer wieder auf Missstände hinweist. Ich will jetzt hier nicht sagen, was ich wähle, aber garantiert liegen da keine rechtspopulistischen Parteien. Und der Mainstream, FDP, CDU, SPD, Grüne, die ja auch olivgrün geworden sind, finde ich auch uncool. Aber auch an der Linken ist massiv Kritik zu äußern. Wir stecken in einer massiven Krise unserer parlamentarischen Demokratie.
Was ist mit der AfD?
Die AfD halte ich für rechtspopulistische Propagandisten.
Wo ist das Problem? Ich meine jetzt, wenn ich die AfD wähle, ändert sich dann in Deutschland so weit was, dass wir nicht mehr von den Amerikanern diktiert werden? Und
nein, da ändert sich nichts. Da ändert sich nichts. Das kannst du ganz wunderbar an der Griechenland-Krise und an der Wahl in Griechenland bemerken. Da kommt jetzt eine linke Regierung an die Macht, die wirklich nach all den Versuchen und Erpressungen, die gelaufen sind, jetzt versucht, auf der europäisch-internationalen Bühne Martina Weißbrand beim Reichsparteitag.
Sehr geil. Warte mal, guck mal da. Siehst du die Pixel da? Das ist gefotoshoppt.
Sehr geil, aber es ist wirklich gut. Großartig. Wobei ich sagen muss, dass Martina Weißbrand mit der Piratenpartei da doch schon sehr, sehr viel investiert hat und auch sehr aktiv geworden ist und versucht hat, einiges zum Besseren zu wenden. Aber mir war von Anfang an klar, auch wenn das überheblich klingen mag, dass die Piratenpartei systematisch demontiert werden musste, weil sie gefährlich wurde. Mhm. Und alle Parteien, es gibt auch von Christoph Hörstel, der ja auch in Ungnade gefallen ist, nachdem er jahrelang für die Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet hat als Auslandskorrespondent und der auch wirklich was versteht von dem, was er erzählt. Man mag über ihn denken, was man will, der die deutsche Mitte gegründet hat. Ich habe ihm eine E-Mail geschrieben und meinte, es ist in keinem Land Europas so schwer, eine neue Partei zu gründen wie in Deutschland. Und insofern muss man der AfD schon zugestehen, dass sie da wohl einiges an Unterstützern im Establishment gefunden hat. Aber ändern wird sich damit auf gar keinen Fall irgendetwas. Zum einen wird die AfD nie zur Macht in Deutschland werden. Die wird immer irgendwo so bei dem grünen Bereich liegen, zwischen 5 und 10%. Damit wird sie vielleicht in einige Landesparlamente einziehen, aber große Mitbestimmung und Wechselrichtung und Unabhängigkeit von Washington und von der NATO wirst du auch von der AfD nicht bekommen. Das ist einfach nur leider Populismus. Selbst wenn die AfD das gerne wollen würde, sie dürfen es nicht, weil selbst wenn sie dann an der Macht wären, was total lächerlich ist, dann würde Washington denen sagen, hier ist die Leitlinie und wenn du nicht folgst, dann dann wirst du halt entweder gestürzt oder krank oder arm oder tot oder weiß der Geier was. Also das Repertoire da ist relativ groß und relativ sophisticated.
Bernd, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie würdest du sie denn beantworten? Also was kannst du denn tun? Was machst du denn? Außer auf KC lauern.
Meinst du mich?
Ja.
Tja, ich versuche durch meinen beruflichen Werdegang entsprechende Arbeit zu leisten und sobald ich im sogenannten Establishment drin bin, von dort innen heraus etwas zu verändern und eine Masse zu erreichen.
Der Gang durch die Institutionen, sehr, sehr schön.
Genau.
Gut, aber wie willst du sicherstellen, dass du, wenn du einmal oben bist, du merkst, oh, sag ich mal 100.000 im Jahr, warte, erstmal Prost.
Der materielle Materialismus, das ist lächerlich.
Sagst du
jetzt? Ist doch kein Anreiz. Ja, das sage ich jetzt. Das sage ich jetzt.
Ich meine, ich weiß nicht, wie reich du bist und wie du lebst, aber ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn du irgendwie, was weiß ich, das schöne Auto und die Reisen und den Privatjet, was auch immer, ich übertreibe jetzt mal, aber.
Na, Reisen kann man auch ohne Geld. Also beziehungsweise mit sehr wenig. Sehr wenig.
Aber ich frage nur, wie willst du sicherstellen, dass du den Versuchungen widerstehen kannst?
Den Versuchungen der Macht.
Der Macht, des Wohlstandes, des Einflusses.
Also ich habe schon mit dem Studiogast im Vorhinein geredet und wir haben da die Defizit- und die Wachstumsbedürfnisse beziehungsweise die Selbstverwirklichungsbedürfnisse angesprochen. Und ich denke, das ist so ein Punkt, dass der Mensch zu sehr im Kapitalismus auf Konsumation und Produktion abgerichtet ist und zu wenig ideelle Werte verfolgt. Werte wie Gerechtigkeit, Liebe, Künste, Kreativität ausleben. Das sind meine Anreize.
Genau. Das ist richtig. Kann ich nur voll zustimmen.
Die Werte des Humanismus.
Das ist eine ganz furchtbare Ablenkungsmaschinerie und wir fallen dem nur allzu gern, weil was Schönes, Neues, Tolles, na, hier ein bisschen Komfort, da muss man schon drüber stehen können. Das ist sehr, sehr schwer und da muss man sehr, sehr aufgeklärt für sein und da muss man auch sehr, sehr viel für leiden und investieren und letzten Endes sagen, ich opfere eben für die geistige Fortentwicklung und nicht für die neue Jacke oder das 100. Paar Schuhe oder das Täschchen oder das, was weiß ich nicht alles. Klar, ne? Mobilität ist auch Luxus oder ist aber auch Wohlstand, ist aber auch Weiterentwicklung und Fortschritt. Dabei heißt es aber nicht, wir müssen uns unbedingt mit dem Autoverbrennungsmotor weiterentwickeln. Aber wir können ja auch dann letzten Endes versuchen, einen Wasserstoffmotor weiterzuentwickeln, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was können wir aktiv tun? Bist du Ingenieur? Entwickel alternative Fortbewegungstechnologien, wo man nachhaltig dieser Umwelt weniger Schaden zufügt und trotzdem die Vernetzungsmöglichkeiten global erhält. Das wäre ein Punkt. Aber das ist sehr, sehr umfangreich. Da braucht man sehr, sehr viele Leute für, die committed sind auf dieses Projekt.
Kann Tesla mit seinem Elektroauto was ändern? Könnten Elektroautos diese gesamte Ölkriegsindustrie umwerfen?
Nein, können sie nicht.
Also jetzt mal unabhängig
das
davon.
Das ist nur ein kleiner Teil in diesem ganzen Ölkomplex. Das Auto
Öl würde auch substituiert werden durch einen anderen Rohstoff. Auch wenn wir Elektro haben, dann müssen wir entsprechend neue Energien produzieren, die wir aber nicht überall auf der Welt so aufstellen können. Solange es Privateigentum in den Produktionsbedingungen dort gibt, da können wir das nicht garantieren. Die gehören jemanden. Wenn du das automatisierst, okay, dann gehören auch jemanden diese Produktionsstätten. Der macht dann Gewinne. Was machen dann die Arbeiter?
Das ist sehr, sehr kompliziert. Das ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Das ist hoch ausdifferenziert, komplex und da gibt es kein Patentrezept für. Das sind Transformationsprozesse, die sich über viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte vollziehen werden, wo wir einfach nur sagen können, wir versuchen das zu forcieren und dabei zu bleiben, aber der Weisheit letzter Schluss ist auch da noch nicht gefunden. Es gibt auch technologische Revolutionen, die dort heute gar nicht abzusehen sind. Wenn man vor 60 Jahren gesagt hätte, wir werden irgendwann mal alle vernetzt an einer Rechenmaschine sitzen, man hätte uns für absolut wahnsinnig und bescheuert erklärt. Das haben wir heute und ist Standard und wenn wir das nicht mehr haben, dann würden wir wahrscheinlich nahezu alle durchdrehen, weil wir nicht mehr wissen, wo wir unsere Informationen herbekommen sollten, außer aus dieser Flimmerkiste, der du nichts glauben solltest. Ja, also man muss hier wirklich auf technologischen Fortschritt setzen, man muss hier wirklich auf Weiterentwicklung setzen und auf Aufklärung. Die Aufklärungsprinzipien unserer Gesellschaft sind das Fundament. Wir müssen sehen, dass wir dieses dieses Geflecht durchbrechen von Abhängigkeit in dem Maße, dass wir uns in unserem Geist benebeln lassen von Konsumismus. Das ist ganz, ganz wichtig, davon wegzukommen, dieses Geld einfach nur zu verheizen. Und das ist leichter gesagt als getan.
Ich möchte nochmal zu den technologischen Zukunftsaspekten kommen, wie zum Beispiel die Kernfusion, was ja wirklich ein kleiner Hoffnungsschimmer wäre für die Energiefrage. Und da sehen wir das, dass die private Industrie so gut wie gar nicht forscht, sondern das sind die europäischen Staaten, das ist Japan, das ist Kanada, das ist, sind USA, die da in Kadarash beim ITER da forschen und so einen Tokamak-Reaktor aufstellen. Übrigens, bei den Grünen ist Kernfusion schon im Parteiprogramm per se abgelehnt, weil es auch Kernenergie ist. Und da sehen wir es, die Staaten forschen und wenn das Prinzip erforscht ist, kann es die Industrie nutzen. Aber dann profitieren wir, obwohl die Steuerzahler es finanziert haben, es nicht, sondern wir müssen es dann wiederum bezahlen.
Ja, ist doch immer so. Aber ich meine, jetzt nochmal, um jetzt nochmal praktisch zu werden. Also, Entschuldigung, oh Mann. Also ich bin jetzt Bernd, ich bin kein Ingenieur, ich bin kein Übersetzer, ich bin kein was auch immer. Gut, ich versuche keine großen Unternehmen zu unterstützen, informiere mich, spreche mit Leuten, aber würde das schon ausreichen oder reicht es aus, um irgendwie was zu reißen?
Es ist auf jeden Fall ein kleiner Effekt, denn mit deinem Konsum unterstützt du die ganze Geschichte des Produkts und dein Handeln kann sich im Netzwerk der Menschheit ausbreiten. Das klingt naiv, das klingt esoterisch oder wie von einem Gutmenschen, aber es ist so. Wir Menschen sind da sehr behavioral veranlagt. Wenn sich jemand positiv zu uns verhält, dann und es immer mehr Menschen tun, dann sind wir es gewohnt. Und wenn wir es gewohnt sind, dann neigen wir dazu, uns auch eher selbst so verhalten, weil das dann als sozial akzeptiert, sozial erwünscht ist. Also aufrichtig sein, ehrlich sein, gerecht sein, unbestechlich sein, genügsam, achtsam.
Das klingt jetzt so ein bisschen gutmenschlich.
Ja. Kann du damit das diffamieren?
Hormone übertreten bist, also es klingt irgendwie so, ich will so ein bisschen die Aggressivität, ich will hören, so Parlamente sprengen, Politiker töten oder es ist so gutmenschlich.
Normales aber damit kriegst du die Masse nicht.
Bitte?
Damit kriegst du vom jetzigen Standpunkt die Masse nicht.
Also du meinst, es ist der Schleichende ist der Weg zum Ziel.
Naja, du hast ja gerade gefragt, was der allgemeine Bernd tun kann. Und ja. Ich denke, der allgemeine Bernd ist ziemlich faul. Der hat auch ziemlich Angst. Und deswegen ist das in seinem Radius, seiner Handlungsmöglichkeit auf jeden Fall im Rahmen von dem, was er tun kann. Natürlich, die Zorn kann der Vernunft dienstbar zur Hand gehen, wie Schramm das schön von diesem einen Papst immer zitiert hat. Das ist klar. Aber da muss es halt auch den richtigen treffen. Ja. Und keine Marionette. Ja, genau, ihr habt ja vorhin angesprochen, wer dahinter steckt, wo Skull and Bones, Illuminati und die üblichen Verdächtigen genannt worden sind. Der Studiogast hat ja Peter Scholl-Latour häufiger erwähnt. Der hat ja dann irgendwie gesagt, dass die Medien nur die Meinungen von so 200 vertreten, 200 Unternehmen, Familien, Leute, er hat es nicht genau, glaube ich, gesagt. Und aber dann kurz nach seinem Tod hat das nochmal korrigiert auf so 4-5 Clans.
Genau, richtig.
Kann man das weiter spezifizieren?
Ja, das kann man. Dazu muss man sich die Anteilseigner an den unterschiedlichen Medienkonzernen angucken und schauen, wer da die größten Anteile hält. Und letzten Endes auch, wo dieses Geld investiert ist und wo anderes Geld investiert ist. Dazu gibt es fundierte Studien und die Zahlen sind auch relativ offen. Wen Scholl-Latour da jetzt genau meinte mit diesen 4-5, das hat er natürlich seiner Art entsprechend im Dunkeln gelassen, weil er natürlich sich da auch nicht gerne aus der Reserve locken lässt. Also ich weiß es nicht, wen er da meinte.
Ja gut, wir schweifen jetzt ab. Bernd, also,
Also der allgemeine Bernd soll einfach ein netter Mensch sein, meinst du? Um es mal runterzubrechen.
Auf jeden Fall, mindestens. Ja.
Also Nächstenliebe, Information, selbstbestimmt leben, bewusst leben. Das klingt jetzt aber so ein bisschen... Ach, ich finde auch irgendwie so ein bisschen... Irgendwie reizt mich das doch nicht so ganz.
Ja, das ist auf jeden Fall auch nicht das, was ich mit Aktivitäten meine. Sondern das ist dann letztendlich der normale gesellschaftliche Mensch.
Okay,
und das ist man sollte aus seiner Eindimensionalität ausbrechen.
Okay, was ist denn mit den Leuten, die aus der Komfortzone schon ausgebrochen sind?
Die aus was ausgebrochen sind?
Die aus ihrer Eindimensionalität, aus ihrer Komfortzone ausgebrochen sind, die schon so leben, die mehr machen wollen.
Die sollen sich in die entsprechenden möglichen Positionen setzen, wie zum Beispiel Julian Assange ja auch zu den CCC-Leuten entsprechend gesagt hat, nehmt die Angebote an von den Geheimdiensten, guckt euch das an. Andere Leute können zum Militär gehen, auch immer sehr interessant. Und an solchen Machtpositionen kann man...
Gut. Also ich gehe jetzt mal von meinem Leben aus. Okay, also ich wurde noch meines Wissens noch nie vom Geheimdienst ein Angebot bekommen. Ich habe einen absoluten Scheißjob, wo ich eher keinerlei Einfluss auf irgendwas habe. Ich habe irgendwie Militär dank Zivildienst...
NGOs. Es gibt auch andere Themen, irgendwie angesprochen worden. Es gibt ja nicht nur das Thema. Es gibt viele andere Baustellen. Du kannst dich einer Umweltorganisation anschließen, einer anderen, du kannst woanders aktiv werden.
Ja, das geht.
Das kann jeder, da sind nicht die großartigen kognitiven Kapazitäten angefordert.
Das ist richtig. Man kann auch sowas gründen wie Lobbywatch und sich da ehrbar machen und versuchen, diese Korporatokratie ins Augenschein zu nehmen und solche Konzerninteressen zu durchleuchten. Du hast das mit dem Mediensystem angesprochen. Dann setzt euch zusammen und recherchiert das Ganze mal und bringt wirklich mal eine heiße News raus, die Aufmerksamkeit und Aktionen bei anderen Menschen provozieren. Das ist viel Arbeit. Aber das ist in dieser komplexen Welt, wo alle lügen und alle Masken tragen, eben nicht so einfach. Diese ganzen Papiere durchzusehen und eine eigene Gruppe zu gründen, die dann davon abhängig ist, dass sie von Spendengeldern lebt. Tja, das ist viel, viel Arbeit, das auch neben dem Vollzeitjob zu machen, das erfordert einiges an Engagement. Und ich wünschte mir mehr davon. Ich wünschte mir mehr Leute, die sagen, dafür opfere ich meine Freizeit. Aber wir wissen alle, die wir Vollzeit arbeiten, wie anstrengend das sein kann und wie sehr einen das auffrisst und dass man dann am Ende des Tages sagen möchte, boah, ich brauche einfach mal ein bisschen Ruhe. Die ganze Erschöpfung, der ganze Stress, die ganzen Anforderungen an mich, ich will jetzt einfach mal ein bisschen das Hirn auf eine andere Frequenz schalten, ich mache mal den Fernseher an.
Ja. Kann ich bestätigen. Quelle, ja, ich moderiere Bernlian.
Natürlich. Ja, das meine ich auch mit aus der Eindimensionalität ausbrechen.
Ja. Ja. Der erste Schritt ist, sich darüber bewusst zu werden. Ich möchte was verändern. Ich möchte, dass das nicht so weiterläuft. Ich möchte mich informieren. Ich möchte andere Leute mit diskutieren. Wie sehen sie das Ganze? Ich möchte mich mit denen austauschen und konstruktiv erstmal ein kleines Ziel finden. Zum Beispiel Nutzhanf in der Stadt aussäen.
Das war eine sehr lustige Zeit
beschäftigen.
Unangenehm sein.
Ne, das ist wirklich geil. Du kaufst dir einfach 10 Kilo Nutzhanf im Internet, Samen, und gehst damit im Frühling durch die Stadt und streust überall Nutzhanf hin. Dann wirst du sehr, sehr viele grüne Männchen sehen, die den Nutzhanf irgendwann im Spätsommer ausreißen müssen. Großartig. Total geil. Das ist wirklich Bindung von Ressourcen.
Was auch immer schön ist, bei Wahlkämpfen auftreten, zu den Politikern hingehen, unangenehme Fragen laut stellen.
Genau. Warum ist Deutschland das beste Land der Welt?
Weil es reicht ja schon, an falscher Stelle zu applaudieren. Das gab ja auch schon Briefen, ja klar, dass bei der Merkel einfach an unpassender Stelle einfach Leute in Jubel ausgebrochen sind und die nicht wussten, wie reagiere ich jetzt damit.
Ja, aber das ist nicht konstruktiv genug. Du kannst eigentlich bei fast jedem Politiker Widersprüche aufdecken. Da reicht eine kurze Recherche bei einer Suchmaschine und dann mit den entsprechenden Fragen dorthin gehen, die laut stellen und alle gucken dich an. Wunderschönes Gefühl. Und die Politiker schweigen, manche lächeln und gehen dann weg.
Ja. Also ich meine, und dann gibt's
irgendeine. So passiert bei Ursula von der Leyen.
Ich meine, da musst du jemanden mit deinem tollen Schlauchhorn aufnehmen, ins Internet stellen und schon hast du die Lache auf deiner Seite. Und die Politiker sind ein Stück weit beschämt. Okay, die Sendung neigt sich dem Ende. Und da der Privatjet von unserem Anrufer,
der Hubschrauber,
der ihn zum Flughafen, der ihn zum Privatjet, der ihn zum Hafen, zu seinem Privat-U-Boot fährt, gleich losgeht, haben wir noch genau 3 Minuten Sendezeit. Also Bernd, ich stelle im Faden die letzten Fragen.
Haben wir noch irgendwas, was wir da rausziehen können, wo wir noch was zu sermonisieren können? VS-Agenda im geringsten Beeinfluss. Was soll denn der Scheiß jetzt? Denken die ernsthaft, die könnten die VS-Agenda im geringsten beeinflussen? Weiß ich nicht, aber ich glaube, die sind dynamischer, als du dir vorstellen kannst, Bernd. Also diese VS-Agenda, VS kenne ich nur als Verschlusssache. Natürlich wirst du diese Agenda nur peripher beeinflussen können, aber wenn du clever bist, dann wirst du sie definitiv beeinflussen können und dann stehst du mitten im Fadenkreuz der eigenen VS-Agenda. Ich weiß nicht, ob du diesen Shitstorm oder diesen Secret-Storm dann auch standhalten wirst. Ich wünsche dir viel Spaß bei, weil diese Leute sind ziemlich skrupellos und ziemlich kalt, wenn sie sein wollen.
Wir haben noch einen interessanten Kommentar.
Ja, interessanter Kommentar. Aktiv werden, in den Mund nehmen und noch keinen Ton gesagt über gegen Überwachung und für Netzneutralität aktiv werden. Außerdem, wenn man schon einsieht, dass Wählen wenig hilft und Lobbyismus bei Firmen sehr viel, kann man auch auf die Idee kommen, mit Geld und Spenden etwas bewegen zu wollen. Zum Beispiel Netzpolitik.org und hoffen, dass mehr Lobbyisten in eigener Sache etwas bewegen können. Zur Überwachung habe ich was gesagt. Ich halte davon sehr, sehr wenig. Das ist auf jeden Fall gegen die Menschenrechte, gegen die informationelle Selbstbestimmung und hat auch in dieser sogenannten freiheitlichen demokratischen Welt nicht wirklich was zu suchen. Das erinnert an pervertierte Stasi-Methoden und an ganz, ganz absurde Auswüchse eines Apparats, den wir alle nicht wollen, der jeden erpressbar macht und der uns alle irgendwo nachher dann staunen lässt und auch nach den Panoptikum-Theorien von Pierre Bourdieu dann irgendwo, ja.
Warum benutzen wir Skype zum Beispiel? Warum verschlüsseln wir nicht? Warum benutzen wir Skype jetzt? Warum verschlüsseln wir nicht unsere alltägliche Kommunikation?
Bedeutet immer mehr Aufwand, bedeutet immer weniger Convenience in der Nutzung dieser elektrischen Geräten. Wir können
es nur so richtig ganz kurz einmerken, ihr wisst schon, dass das Radio ist und alle im Internet hören können, weswegen Verschlüsselung ziemlich unsinnig wäre.
Doch. Wir sollten Verschlüsse machen und dann die Sendung ungeschnitten hochladen. Das stimmt doch.
Deswegen, es ist eh für alle öffentlich zugänglich. Das ist im Prinzip ein öffentliches Medium, in dem wir uns gerade befinden.
Ich meine nicht damit dieses Radio hier, sondern generell unsere Kommunikation.
Doch, du kannst E-Mails verschlüsseln.
Du kannst E-Mails verschlüsseln, aber die wenigsten machen es. PGP einzurichten und irgendwelche Mail-Clients und dann irgendwelche Schlüssel zu verschicken, da haben viele einfach keinen Bock drauf. Das ist denen zu umständlich.
Das reicht ja eigentlich noch nicht mal. Das ist ja das Witzige.
Ja, das reicht nicht mal. Das hast
du also recht. Normale E-Mail kann man ja trotzdem noch sehen, mit wem du kommunizierst, wie viel Daten du dem ungefähr schickst und ne, zu welchen Zeitpunkten du, wie lange du mit dem in Kontakt trittst. Das alleine reicht schon, um, ich sag mal, dich jetzt einfach komplett nackt zu machen und zumindest eine Auslieferung bei dir durchzuführen. Mhm. So, sei im E-Mail-Kontakt mit Osama Bin Laden, dann wird aber ne, deine Haus sowas von durchsucht.
Ja, da würde gar nichts offiziell laufen. Du würdest einfach aus der Bahn rausgezogen werden. Die Tür würde aufgehen, du wirst rausgehen. Kein Zivilist würde was mitbekommen. Und du würdest für sehr, sehr lange Zeit nicht mehr gesehen werden, wenn überhaupt irgendwann wieder. Also ich habe solche Szenen schon selber miterlebt. Ich weiß, wovon ich da rede. Und insofern, geht schneller, als man denkt. Ein falscher Kommentar, ein falsches Bekenntnis, ein falscher Euro falsch gespendet an irgendwelche...
An Bernian.net zum Beispiel.
dann kann man schon im Fokus stehen. Also das ist wirklich pervers, was da läuft und ich halte es für absolut nicht legitim und für sehr, sehr gefährlich für unsere freiheitliche Grundordnung. Weil wenn wir wirklich mal auf den Punkt hinausgehen, dass diese Macht zentralisiert wird, aller dieser Illuminati-Verschwörungstheorien, dann muss man sich mich wirklich fragen, ob es sinnhaft ist, diese ganzen Informationen zentralisiert auszuwerten. Und ich denke, das stellt eine Riesengefahr dar und wir sollten wirklich irgendwann mal aufwachen und uns dagegen erheben und fordern, dass wir mit Souveränität und Selbstbestimmtheit dem Ganzen einen Riegel vorschieben. Aber derzeit sieht es nicht danach aus. Also selbst auf dem letzten CCC-Kongress ist konstatiert worden, ja, wir haben jetzt diese Riesenüberwachung, wir wissen alles darüber, wir haben die größten Leaks in der Geschichte der Menschheit darüber.
Aber keiner interessiert.
Aber es bewegt sich nichts. Es wird nichts gemacht. Wir stehen alle empört da. Mi. Und was ändert sich wirklich? Was tun wir dagegen? Ja gut, 0,1% verschlüsseln mehr ihre E-Mails und haben dadurch dann gefühlt 0,1% mehr Sicherheit. Ja, ich gebe keinen Fick, könnte dann der
Kommentar von mir sagen. Der Trick da ist doch bei der Verschlüsselung, dass einfach so viel irrelevantes Zeug mit verschlüsselt wird, dass der Geheimdienst gar nicht mehr sagen kann, ob wirklich irgendwas Interessantes verschlüsselt ist und damit der Aufwand ins Unendliche steigt.
Ja, und dann kommt der Quantencomputer und dann ist das auch wieder für eine Art.
Ja, aber dann müssen sie erstmal alles wieder entschlüsseln und dann finden sie am Ende doch nur ein Kochrezept und dann sind sie sich unsicher, ob es sich überhaupt lohnt, denjenigen abzuhören.
Also aber dieses Kochrezept war definitiv gegen die freiheitliche Grundordnung unserer Demokratie. Demokratur, Entschuldigung.
Ja. Vorschlag. Wir können ja mal, nicht nächste Sendung, sondern irgendeine der nächsten Sendungen, das Thema irgendwie, was kann ich tun, machen. Das ist
ein guter Vorschlag.
Wie wär's, wenn einfach dann mal, du könntest vielleicht vorbereiten, okay, ein 3-Schritte-Plan, E-Mail verschlüsseln für wirklich absolute Idioten.
Oh, geht nicht. Aber Leute, ja, sagen wir so, das Problem ist ja, dass du die gesamte Infrastruktur nicht nutzen kannst, wenn du wirklich sicher sein willst. Und insofern,
Wir können ja mal so machen. Wir können ja einen Teil machen, so von wegen pseudo-sicher, und wir können einen Teil machen, okay, ich sende meine eigenen Brieftauben aus. Also die extreme Sicherheitsversion, was auch immer.
Die Regeln der Konspiration gelten auch hier. Verabredet euch einfach, nutzt so wenig von diesen Technologien wie irgend möglich, nur für das Nötigste.
Bitte? Ich wollte nur sagen, so sekundiert, einfach im echten Leben treffen, unterhalten, vorzugsweise das neueste iPhone nicht im selben Raum haben, man weiß ja nie.
Oder in den Kühlschrank legen.
Oh, stimmt, das geht auch gut. Da bist du abgeschoben.
Die Mikrowelle. iPhones in die Mikrowelle bei 5 Minuten, habe ich genau gehört.
Das lädt den Akku.
Lädt den Akku auf, genau.
Und macht's wie ich und vergesst aus Versehen euren neuen Personalausweis in der Mikrowelle. So mit dem Burger.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Okay, wir haben 5 nach. Das Flugzeug wartet, das hupt schon, hörst du das?
Ja, ja.
Das ist die Privatlok. Scheiße.
Ja, okay. Das ist so eine russische aus dem James Bond.
Ne? Ja, genau.
Ja, ja, super.
Also Privatkommunisten, Kapitalisten Bernd muss also leider jetzt los.
Glaubt niemandem irgendetwas, bildet euch eure eigene Meinung und versucht etwas zu finden, für das es sich lohnt zu kämpfen und zu verbinden und einzustehen und dann behaltet euer Rückgrat. So viel dazu.
Nächste Sendung wird es eine ZIP-Datei geben, wo Linklisten, Buchempfehlungen, Bilder, alles Mögliche nochmal dabei ist. Der genau. Bernd, der Bock drauf hat, kann es runterladen. Vielleicht laden wir es auch unter der Woche schon auf der Seite hoch. Bernd, wenn du dich informieren willst, schreib uns an. Wir antworten auf jede E-Mail. Und vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen.
Ja, danke fürs Zuhören. Danke dafür, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr mir so viel Raum gegeben habt zu sprechen. Es hat mich sehr gefreut und auf ein andermal.
Sehr schön.
Dann mach's gut, Bernd. Komm gut in dein U-Boot an oder wo auch immer du hin musst.
Hab Dank und gehabt euch wohl.
Wunderbar. Auch vielen Dank für deinen Anruf. War toll, dass du am Ende noch so ein, ich sag mal, für die Diskussion offen warst. Hat dir ja, ein bisschen Würze reingegeben.
Ja,
jo, danke.
Das muss sein.
Hat dir Spaß gemacht.
Halt über alles.
Vielleicht noch ein Abschlusslied? Haben wir noch irgendwas da, B?
Wir haben noch einiges da. Komm, hier, such dir noch eins aus. Warte, Karl, genau, haben wir dich genannt.
Charlie Chaplins Rede an die Menschheit wäre
der Abschluss. Machen wir.
Traumhaft. Ein großartiges Stück.
Dann mach's gut, Bernd.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Aber ich möchte nun mal ein großartiges, riesiges.
Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das über uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an. Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nichts wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese verirrten Subjekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht, Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht, Glück zu spenden. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Wie jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das verlüge wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versklavt bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt. Das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft siegt, in der Fortschritt und Wissenschaft uns allen zu sehen gereicht. Kameraden, im Namen der Demokratie, dafür lasst uns streiten!